Hallo und herzlich willkommen bei Antenne Akihabara, Folge 72. Mein Name ist Julian, aka Lukeol, und ich werde von immer oder wie immer begleitet von Lukas. Hi Lukas.
Hallo.
Heute haben wir eigentlich zwei gut abgepackte Themen. Wir haben einmal, weil natürlich letzten Monat der Violet Evergarden Sequel-Film erschienen ist, auf Netflix diesen zu besprechen. Und weil auch diesen Monat auf Netflix die Live-Adaption oder Live-Action-Adaption von Cowboy Bebop erscheint, haben wir uns gesagt, oder ich zumindest, dass bevor diese erscheint, ich zumindest mal das Original sehen will und nicht irgendwie vielleicht gespoilert werde oder irgendwelche Dinge mitbekomme davon. Und genau, und weshalb ich auch gesagt habe, dass ich es nicht mitbekomme, weil Lukas hat es damals schon gesehen oder irgendwann mal schon gesehen.
Ja, ich habe das schon mal geschaut und ich habe mir aber die Zeit genommen, es nochmal zu rewatchen, und wie meine Erfahrung ist beim zweiten Mal schauen, werdet ihr dann auch gleich hören.
Richtig.
Außerdem haben wir den Film noch ergänzt, nicht?
Genau.
Den Knocking on Heaven's Door von Cowboy Bebop.
Ja, der bei uns nicht erschienen ist, oder ist er mal erschienen?
Der ist bei uns erschienen, aber es ist im Moment verdammt schwer, irgendwie nochmal ranzukommen.
Okay, zumindest ist jetzt auch Cowboy Bebop natürlich, weil diesen Monat die Live-Action-Adaption erscheint, auch nochmal die Anime-Version auf Netflix, auf Netflix verfügbar. Und da könnt ihr dann euch zumindest die 26 Episoden der Serie anschauen, mit allen möglichen Dubs und Subs, so wie ich verstanden habe. Die haben, glaube ich, recht international sich das Ganze gegönnt.
Ja, das war ja vorher. Es gab es schon mal auf Netflix in Deutschland eine Zeit lang.
Ja, halt das hatte ich sogar mal auf der Liste.
Ja, als Leihware halt. Aber jetzt hat Netflix das wohl auch so insgesamt und international. So ein bisschen wie bei Evangelion. Nur ich glaube, die haben keine neuen Dubs gemacht. Für Deutsch zumindest.
Ja, kann sein. Aber gut. Wir starten mit Cowboy Bebop, haben wir gesagt, ne? Violet Evergarden wollen wir am Ende machen.
Ja, genau.
Okay. Gut, also ja, wie wir bereits erwähnt haben, ich war First-Timer. Lukas hat sich das Ganze nochmal gegönnt. Und auch, so genau, wie du erzählt hast, an einem Tag?
Nee, Quatsch, an drei Tagen. So viel Zeit habe ich auch nicht. Nee, ich habe mich tatsächlich hingesetzt und ich habe gedacht, ach, ich fange mal ein bisschen an. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel schauen. Und ich glaube, ich habe dann am ersten Tag 10 Folgen geschaut. am zweiten Tag dann nochmal 9 und am dritten Tag den Rest.
Okay.
Einfach weil es mich wieder so gepackt hat, weil es ist wirklich eine gute Serie.
Ja. Cowboy Bebop ist auch, glaube ich, eine der mainstreamigsten Anime-Serien. Ist auch die, die immer irgendwie genannt wird von Leuten, die jetzt auch nicht unbedingt Anime schauen. Dass das eine der Serien ist, die sie richtig gut fanden. Öfters mal auch behauptet, dass sie recht wenig Anime ist oder weniger Anime deswegen gefällt. Kommen wir gleich dazu.
Naja, das würde ich so nicht unterschreiben, aber sie ist auf jeden Fall thematisch näher an so, was man von Hollywood erwarten würde.
Ja, also vielleicht ein bisschen eher so westlicher Geschmack, ja.
Ja.
Richtig. Sie ist 98 erschienen, was man auch daran merkt, dass das Ganze noch mit Cell Animation gemacht wird. Das heißt, mit Celluloid-Folie drüber, über Backgrounds und die dann auch gepainted werden und so weiter. Aber auch, was ich sehr interessant fand, ne? Man hat auch schon 3D- bzw. CGI-Animationen.
Die tatsächlich gar nicht so schlecht aussehen.
Ja, also dadurch, dass auch natürlich das Ganze, also die Serie, die wir gesehen haben, wurde wahrscheinlich auch teilweise neu eingescannt. Das heißt, dass dann die Cells und so weiter und die Backgrounds noch mal ein bisschen besser aussehen. Weshalb man auch öfters mal ein, wenn es in CGI-Szenen geht, ein bisschen kriseligeres Bild hat. Und aber so muss ich sagen, auch die Komposition hat speziell bei den meisten Weltraum-Szenen eigentlich ganz gut funktioniert. Da hat auch ein bisschen so, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn so ein Licht oder sowas fliegt, was einfach nur ein Licht ist, aber halt durch die Animation damals auch noch ein bisschen schlecht aus, theoretisch aussieht, passt aber zumindest in das Weltraumding rein, finde ich.
Und ja, es passt halt einfach in den Stil, dieses, diese Mischung zwischen Cyberpunk, Cowboy-Ästhetik und generell diesem Flair um die Bebop rum, dieses ja, leicht verkratzte metallische.
Genau. Und also wir haben eine 98er-Serie, das heißt, Cell-Animation wird angewandt. Und die ganze Serie ist auch eher episodisch aufgebaut. Bisschen statt also Monster of the Week ist dann halt Verbrecher of the Week. Mit natürlich dann so ein bisschen,
Naja.
ja, eingestreuselten Hintergrundgeschichten etc. pp. Ja.
Es macht es auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr interessant, weil ich habe das Gefühl, dieses Episodische haben wir einfach nicht mehr. Es gibt es einfach nicht mehr.
Also man hat das halt
Es wird
natürlich noch
einfach.
in so Slice of Life Sachen, aber jetzt nicht in
Ja.
so einer Serie.
Ja, aber das gibt Cowboy Bebop halt auch so ein bisschen die Gelegenheit, immer mal wieder andere Bereiche dieser Welt ja darzustellen und zu erkunden, was ja auch sehr gut funktioniert in der Serie. Ich bin ein bisschen wehmütig geworden. Ich habe schon gedacht, ah, sie machen sie einfach heute nicht mehr so wie damals.
Da kann ich aber sagen, weil es natürlich oft hört man von irgendwelchen Anime-Fans, dass sie halt keine alten Sachen schauen wollen. Da muss man natürlich sagen, dass die Serie halt an sich mega gut aussieht. Aber ich habe hier schon öfters erwähnt, dass ich trotzdem Pet Peeves so ein bisschen mit alten Serien habe, ist halt einfach der Ton, also der Mix, speziell die Stimmen, weil die sind ja teilweise, ja, man merkt halt schon, dass es dann ein bisschen älter ist, leider. Aber man hat sich dann schon nach ein paar Episoden zumindest einigermaßen dran gewöhnt. Ja.
Ja, ich finde, das ist aber hier eher weniger ein Problem.
Ja. Kommt halt drauf an,
Vielleicht
was
auch,
für einen
weil ich
Anspruch hat.
vielleicht auch tatsächlich, weil ich es auf Deutsch diesmal geguckt habe.
Ah, okay. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen
Ja,
später noch
vielleicht
entstanden,
ist
ne?
da das Mixing und Mastering doch ein bisschen besser gewesen.
Ja. Dann kann man halt auch einfach sagen, die Musik an sich, der OST. Weil wir haben ja natürlich auch, das ist ein Shinichiro Watanabe Produktion und er ist natürlich dadurch dann mehr oder weniger berühmt geworden und natürlich hat er dann später ein paar Sachen noch gemacht, die man kennt. Ich habe jetzt, glaube ich, nur noch gesehen Terror in Resonance und Carol in Tuesday und zumindest aber hier ist halt einfach, Musik schlägt halt richtig rein. Also wir haben natürlich
Ja,
das
allein
OP mit Tank. Und das ET
Tank
ist ja
ist
auch super.
allein ikonisch. Ja, das ED ist fantastisch.
Ja.
Natürlich aber auch die zwei Special-EDs, die es gibt, sind auch extrem gut.
Ja, dann auf die Musik, also noch auf ein paar Tracks werde ich dann eingehen, wenn ich zu bestimmten Szenen, also bestimmten Folgen, drauf eingehen werde, würde ich sagen, weil es gibt halt so ein paar Highlight-Sachen, die man, glaube ich, dann einfach mal erwähnen muss. Genau. Und sonst, du hast ja schon erwähnt, das ganze Setting ist halt einfach mega. Das ist halt so ein bisschen dieses leichte Cowboy-Setting mit Cyberpunk, aber man hat normale Waffen, dann hat man halt noch so ein bisschen vielleicht hin und wieder Noir-Stil, insgesamt durch das Bounty Hunter-Detektivmäßige. Man hat dann noch so ein bisschen auch vielleicht natürlich asiatisch-samurai-mäßige Anleihen. Und das Ganze schön in Jazz gepackt. Ja.
Ist halt sehr interessant, wenn man mal genauer darauf achtet, sind die Stories, wo Spike so im Fokus steht, die sind halt sehr vom Western geprägt. Chats Stories sind halt sehr noir geprägt, zusammen mit diesen ganzen Klischees wie zusammen an der Brücke stehen und rauchen, während man Informationen austauscht und so.
Man trifft irgendwie,
Faye ist halt ein.
ja, man trifft einen Indianer, beziehungsweise
Ja,
halt
das
einen
ist,
Native, wie
wie
auch immer
gesagt,
da.
das ist halt dieser Cowboy-Einschlag.
Ja.
Faye ist halt so die Femme Fatale, die aber, glaube ich, keinen wirklich besonders eigenen Stil in den Episoden bekommt, weil sie halt auch eher nur so versucht, was, wer sie überhaupt. Versucht rauszufinden, was überhaupt los ist. Also mit ihrem Background und so. Ist ja
Das
auch, ich
passt noch
möchte.
besser zu dem, was wir geschrieben haben, Lukas.
Aha.
Kommen wir dann gleich
Wie,
mal
was meinst
dazu.
du?
Kommen wir
Okay.
dazu. Ja.
Ach so, ja. ja, dann im Spoiler-Teil. Und ach, schade, ich wollte es eigentlich in der Reihenfolge machen, wie wir sie kennengelernt haben. Einen ist ja tatsächlich vor Faye zur Crew dazugestoßen. Einen ist einfach nur süß und weiß eigentlich immer besser, was abgeht als alle anderen. Es war ein bisschen blöd, dass niemand ihn versteht. Ein ist der Hund übrigens.
Ja.
Ja, und dann haben wir natürlich noch Ed, die einfach die chaotische Energie da reinbringt und so ein bisschen, das wilde Element ist, was so ein bisschen, wo ich beim ersten Schauen gedacht habe, boah, das ist schon ein bisschen nervig. Beim zweiten Schauen ist mir aber klar geworden, okay, sie bringt halt so das Tempo in die Story, sie guckt halt, dass es vorangeht, sie hält halt das Pacing auf einem guten Niveau. Auch wenn es den anderen Charakteren halt ein bisschen auf den Sack geht teilweise.
Okay.
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass dieser Stil sich verändert, aber jetzt habe ich doch noch irgendwie kurz...
Ja, aber bleiben wir, glaube ich, noch kurz noch beim Stil. Dann kommen wir wieder. Charaktere kommen wir dann auf jeden Fall noch dazu.
Klar.
Was ich dann zum Beispiel auch noch sagen muss, ist halt, was wir, glaube ich, auch bei Eva schon erwähnt haben, die natürlich 95 erschienen ist, die Serie, ist halt auch das Ganze... Weil es ja so ein bisschen cyberpunkig ist mit der ganzen Welt, ist halt einfach die Maschinen, es sind halt die Technologie, das Monitordesign. Oh, das ist so schön. Es sieht so gut aus.
Ich liebe einfach Retrofuturismus, das ist so geil.
Wir haben zum Beispiel auch dann einmal das Ding, was halt die Episode, die, glaube ich, so ein bisschen an Alien erinnern sollte, haben sie natürlich auch den das Radar, das Alien-Radar, was man so in der Hand hält. Du weißt, was ich meine, ne? Hatten sie ja auch, was halt perfekt einfach da reingepasst hat. Dann natürlich das, wie die ganzen Transponder. Sie muss halt auch sagen, es ist 98 erschienen. Wir hatten zwar auch schon Internet und so weiter, aber das kam ja dann auch alles erst noch mal ein bisschen mehr danach.
Das Interessante ist, gerade die paar wenigen Folgen, wo es sich massiv ums Internet dreht, beziehungsweise um die damalige Vorstellung, wie das vielleicht irgendwann mal 2060 aussehen könnte, finde ich immer mit die interessantesten. Das ist einfach so krass zu sehen, wie sich die Leute in den 90ern schon vorgestellt haben, was mit dem Internet alles möglich sein wird.
Ja, das ist halt einfach zum Beispiel, oh, das ist halt alles so geil, wie dieses kleine Ding, wo sie die Kreditkarten, die Points austauschen, also das Geld austauschen, mit diesem doppelten Ding, wo man zwei reinsteckt, damit ausgetauscht und so Sachen. Und auch insgesamt finde ich halt einfach, so super, wie klein eigentlich der Scope ist. Weil wir haben hier eine Serie, die auch um Weltraumfahrt spielt. Aber so wie ich jetzt auch verstanden habe, ist es ja eher noch so auf das Sonnensystem beschränkt. Wir haben halt diese Gates, die halt natürlich beschleunigen, damit man von Planeten zu Planeten ein bisschen schneller ist. Aber es ist trotzdem noch eine Limitierung, dass man nicht einfach durchs ganze Universum schnell mal fliegen kann, so ungefähr. Das gefällt mir auch
deswegen
richtig, richtig gut.
Deswegen findet ja auch super viel einfach auf Monden statt.
Ja.
Weil unser Sonnensystem hat, wie jeder weiß, 8 Planeten. Und da hat man dann nicht so viele Schauplätze. Vor allem, wenn der ein oder andere unbewohnbar ist oder zerstört wurde oder was auch immer. Ja. Deswegen, ich finde auch diesen Ansatz, dass wir wirklich viel auf Monden unterwegs sind, ziemlich gut.
Und dass man das halt auch echt nicht unbedingt krass erklärt bekommt. Erde ist jetzt, glaube ich, das, was er am meisten so mitbekommt. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass man eins zu eins das einfach dazu eine Erzählung erfährt, sondern man kriegt es so langsam erst mit und am Schluss so, ach, das war das, okay. Und das ist halt
dazu
echt
kommt
richtig,
halt,
richtig
dass, gut. Dazu kommt halt, dass viel dann auch auf dem Mars stattfindet, der ja so ein bisschen, durch das, dass das so ein Wüstenplanet ist, ist ja dann auch für dieses Cowboy-Setting durchaus praktisch.
Ja. Und natürlich, dass auch noch so weit spielt, dass wir noch ein paar Referenzen zu unserer Zeit, beziehungsweise zu den 90ern bekommt. Ist ja auch. Kommt drauf an. Genau. Das hat mir auf jeden Fall dann zumindest gut gefallen. Und man muss auch einfach sagen, regiemäßig, da wird abgefeuert wie noch was. Also echt, manche Szenen und so weiter, so, oh, das ist ja echt Beste, was man so im Genre oder in Anime haben kann. Huiuiuiui, war ich echt richtig begeistert teilweise, wow.
Ja, und alles noch mit Cell-Animation.
Ja, das heißt, man hat auch den Stil, man hat dieses geile Setting und genau, das hat halt alles super gut reingespielt. Dann kommt natürlich, ja okay, muss man halt dann überlegen, werden wir glaube ich da noch drauf eingehen. Episodische ist, du hast ja schon gesagt, ganz cool, aber man muss dann auch sagen, dass dann der Plot nicht perfekt reingebracht wurde, finde ich persönlich. Ist dann schon hätte man noch ein bisschen mehr reintrickeln können, also ein bisschen mehr reinsprinkeln können zwischendrin, fand ich persönlich. Aber zumindest so, was man halt so gesehen hatte vom Stil her und so weiter, war auf jeden Fall 1A. Ja. Gut, dann wollen wir kurz dann jetzt die Charaktere besprechen, oder?
Ja, gerne. Auch wenn ich natürlich ein bisschen vorgegriffen habe.
Ja, also wir haben ja einmal unsere Crew, die nach und nach eingeführt wird. Am Anfang haben wir Spike Spiegel und hat Jet Nachnamen eigentlich?
Ja. Jet Black.
Wurde es
Das ist so
jemals
witzig, weil
erwähnt?
das, ja, das wird tatsächlich zwischendrin einmal erwähnt. Wo ich dann auch kurz gedacht habe, echt jetzt? Weil Jet Black ist ja einfach nur so eine englische Bezeichnung für eine besonders dunkle Farbe. Und ich finde es halt interessant, weil er ist ja auch so der Noir-Charakter, was ich ja vorhin gesagt habe, deswegen passt der Name halt auch ganz gut.
Ja, der Ex-Cop.
Ja. Ja,
Genau, und die
wo warst du
beiden.
bei? Du warst gerade noch bei Spike.
Ja,
Ach
also
so,
die
nee, du
beiden
warst beim
sind,
Aufzählen.
so wie wir erfahren, Bounty Hunter, das heißt Kopfgeldjäger. Habe ich es richtig verstanden? Also, die werden auch Cowboys genannt im Universum.
Ich glaube schon.
Achso, du hast ja jetzt nochmal den Deutsch-Dub gehört, weil ich glaube, öfters
Ja,
mal ist halt dann
ja.
Cowboy gefallen und es hat angehört, als ob man manchmal so bezeichnet wird, wenn man
Ja,
halt dann Kopfgeldjäger ist.
doch. Also, es passt ja auch in diesen Western-Stil, weil im, die meisten Cowboys, die in Western-Filmen dargestellt werden, sind ja auch dann Bounty Hunter oder sowas in der
Richtig.
Richtung.
Genau. Und natürlich, wir erfahren noch nicht so viel. Wir haben halt Spike, der natürlich der coole Bounty Hunter ist, aber mit, wie alle eigentlich Charaktere, ein bisschen Humor, ein bisschen dorky manchmal. Aber halt alles immer so auf die Reihe
Natürlich
bekommt.
chronisch pleite, natürlich.
Ja, das ist auch immer so, okay, ich.
Ich muss auch sagen, erzähl erst du.
Es ist immer so die Frage, okay, wie viel ist es jetzt an Geld? Ich habe mir jetzt einfach gedacht, das ist wahrscheinlich 1 zu 1 zu Yen, damit es irgendwo Sinn ergibt. Oder kostet jetzt einfach so ein Schiff, weil wir erfahren ja auch später, dass jetzt auch nicht jeder irgendwie ein Raumschiff hat, so ungefähr. Es ist einfach so teuer, darum, ja, okay. Genau, chronisch pleite. Und,
Genau, das, was ich gerade noch sagen wollte, dieses chronisch pleite, das wird in der ersten Folge so genial eingeführt und das ist mir beim ersten Schauen gar nicht so aufgefallen, weil er nimmt ja dieser Frau die Einkaufstüte ab, beziehungsweise er rempelt sie so ein bisschen an, dass sie die Einkaufstüte fallen lässt und er hilft ihr, das wieder zusammenzupacken, steckt sich aber dabei schnell so ein bisschen was mit, noch mit ein, was da ja so ein bisschen als Joke so abgespielt wird und so, ah ja, okay, im Moment ist es mit dem Geld ein bisschen eng. Und im Laufe der Serie realisiert man ja erst, dass die wirklich chronisch pleite sind, dass das nicht nur mal eben ist. Ja, und dass Spike halt. Nee, warte, da. Zu dem Zeitpunkt wurde noch nicht gesagt, dass er kein Geld hat, sondern dass einfach nur, dass er Hunger hat. Was dann mit dem anderen echt gut funktioniert hat.
okay. Wo
Genau
schön
so
das
rum war
Brot
das.
sich in den Mund genommen hat.
Ja.
Oh, die Wurst weiß ich nicht mehr. Genau. Und ja, ich weiß nicht, zu Jet kann man wirklich sagen, dass er so ein bisschen der ist leicht stereotypische hier nicht, weil er wird ja auch Black Dog genannt. Und eigentlich das beschreibt ihn sehr gut, wenn irgendwie in einem Detektivfilm jemand Black Dog oder sowas genannt wird, dass er sich in irgendjemanden festbeißt, so ein bisschen. Ja, ihm gehört halt die Bebop, also das Raumschiff von den beiden. Kann man dann später auch noch erwähnen, dass natürlich das Raumschiff-Design auch noch mega ist. Genau, die werden eingeführt. Dann nächster Charakter, der eingeführt wird, hast du ja gesagt, ist ein. Der
Ja.
Hund.
Wo ich auch beim ersten Schauen dachte, diese Folge 2, Episode 2 ist ein bisschen, ist mir zu auf witzig gemacht, zu wenig ernst. Aber im zweiten Schauen weiß man halt so, okay, das ist halt wirklich auch der Stil, für den die Serie geht und die hat mir beim zweiten Schauen deutlich besser gefallen als beim ersten.
Ja, also ich muss auch sagen, dass der Humor mir super so insgesamt gefällt. Weil wir haben ja heutzutage das Marvel-eske Humor mit irgendwelchen Quips, die irgendwie immer gebracht werden müssen und so weiter und so fort. Und das finde ich das schon mal auf einem anderen Niveau.
Und vor allem haben wir hier ja auch schon eingeführt bekommen, dass es diese Gesichtsoperationen gibt, wo man dann komplett anders aussehen kann, ohne dass irgendwie Narben oder so zurückbleiben wie in unserer heutigen Zeit. Ist halt hier schon gut eingeführt und es wird ja später ein paar Mal benutzt, unter anderem dann auch mit dem richtigen Cowboy, was dann sehr witzig ist.
Ja.
Entsprechend, das ist auch was, was die Serie echt gut macht, dass die irgendein Konzept einführt, was so ein bisschen sich anfühlt wie, oh, die Episode dreht sich jetzt darum, und es dann später einfach so benutzt, ohne dass man irgendwie nochmal ein groß erklärt, was auch sehr gut ist, was auch viele Serien mittlerweile gar nicht mehr so machen.
Ja. Persönlich muss ich dann sagen, zu ein. Er hat mir, weil er ist ja so dann theoretisch ein bisschen der Maskottchencharakter, aber dadurch mit seiner Fähigkeit und so weiter hätte ich irgendwie besser gefunden, wenn er noch einen Ticken mehr eingesetzt worden wäre.
Ja,
Das fand ich,
das schon.
weil man hat ja so, finde ich, da mit ihm so ein gutes Konzept und das hätte man dann irgendwie ein bisschen besser nutzen können. Naja, aber gut,
Ich
dann.
finde es aber auf der anderen Seite eigentlich auch ganz gut eingesetzt, dass die meisten auf dem Schiff ihn halt auch einfach ignorieren. Oder was heißt die meisten? Die einzigen, die wirklich mit einem interagieren, sind ja Ed und Chat. Und Ed wird ja erst irgendwann in der Mitte der Serie eingeführt.
Ja.
Das heißt, der arme Ein ist ganz schön einsam bis zu dem Zeitpunkt. Ja, aber das mochte ich eigentlich auch, also einen als Charakter mag ich auch echt gern. Und es gibt diese Szene, wo er Pilze zu fressen bekommt und dann hüpft er so die Straße lang. Das ist so gut. So witzig. Du siehst es einfach und so witzig.
Ja, zumindest es gibt auch einmal die Szene, wo er dann ganz traurig, ich weiß nicht, irgendwie zurückschreckt oder irgendwas ist, und dann habe ich auch schon, ach, mein Herz. Ah, das ist schrecklich. Okay, als nächstes wird dann Faye, also Faye Valentine, eingeführt. Und hattest du ja schon erwähnt, sie ist so ein bisschen der Femme-Fatale-Charakter, aber wie natürlich alle in dem Ganzen ist sie auch ein bisschen dorky.
Ja.
Das heißt, sie
Was
hat.
auch überraschend gut funktioniert. Das ist
Ja,
so,
auf
das
jeden
sind so
Fall.
zwei Konzepte, wo man eigentlich denken sollte, ja, das klappt so halt nicht, das passt nicht zusammen. Aber es funktioniert halt in Cowboy Bebop richtig gut.
Ja, und ich habe mich sofort natürlich in sie verliebt und fand sie als Charakter toll. Und es hat mich natürlich umso mehr gefreut, dass ich würde sagen, ich weiß nicht, ob du zustimmen würdest, ich würde wahrscheinlich sagen, du würdest zustimmen, dass sie den besten Character-Arc über die ganze Serie hat. Ja, nein.
Ja, ich werde dann im Spoiler-Teil noch ein bisschen was dazu sagen. Aber ich sehe, was du meinst, ja.
Darum, es hat mich natürlich so, oder sehr gefreut, weil sie mein Favorit war. Finde ich sie einfach super. Natürlich alle drei, die wir bis jetzt hatten, oder vier, wenn man einen mit dazu nimmt, aber bei ihm vielleicht nicht so sehr, sind die Character Designs einfach mega. Also Spike ist halt auch einfach, sieht cool aus mit seiner Jacke oder wenn er mal den Mantel anzieht, weiß man schon so, oh, jetzt geht's ab. Faye hat halt
Bei.
einfach super
Ja.
das Design. Ja, was weißt du?
Ja, ich dachte, ja, kann ich zustimmen, was du gesagt hast.
Okay.
Und bei Chat sieht man ja auch wirklich, okay, das ist so ein bisschen ein älterer Charakter, der auch schon einiges miterlebt hat. Die Glatze macht da viel, aber auch der, und für das viel miterlebt, dann der Arm natürlich und die Metallschiene unter dem Auge und natürlich die Narbe. Bringt da einiges mit.
Ja, und dann kommen wir von der Crew her zum letzten eingefügten Charakter. Das ist Ed. Möchtest du den ganzen Namen sagen oder lassen wir es einfach?
Wir lassen es einfach,
Wir
können es
lassen
ja
es
doch
einfach.
sagen.
Genau. Sie wird eingeführt. Und weshalb ich jetzt auch vorher, soll ich jetzt auch zum Character Design alles Mögliche gesagt haben, zu den anderen Charakteren, ist, weil sie ja so ein bisschen rausfällt. Sie ist so ein bisschen weird. Hat halt auch von der Animation her, ist ja immer, sag ich mal, in Bewegung, in. Wie soll man sagen? Sie ist sehr,
Wild.
ja, ich, wie, 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 Ich habe gerade das Wort vergessen, was ich dafür benutzen wollte. Egal. Auf jeden Fall, Unheil vom Character Design fällt sie ja, wenn du zu den anderen, die ja auch so ein bisschen leicht realistischer aussehen, ist sie ja, was ich bezeichnen würde, wenn jemand auch für bessere Animationen das Character Design vereinfacht. Ist ja so ein bisschen sie so.
Oh,
Genau.
weiß ich nicht. Würde ich, glaube ich, nicht
Doch,
zustimmen,
guck doch
weil,
Unheil an.
ja, sag nicht einfach doch, lass mich doch erstmal
Doch.
erklären, warum. Wenn du siehst, sie ist halt sehr einfach gekleidet. Sie hat halt nur dieses Shirt und diese Hose, auch keine Schuhe und nichts. Was ja auch so ein bisschen daher kommt, dass sie immer unterwegs war, immer alleine unterwegs war, und mit relativ leichtem Gepäck halt. Und da brauchst du. Und halt auf der Erde, die in warmen Gebieten, wo du dann halt auch nicht unbedingt einen Mantel oder so brauchst. Entsprechend, wir sehen ja zwischendrin sogar, wo sie sagt, ja, ich gehe jetzt raus, ich ziehe mir Socken an, damit läuft es sich besser, stellt sich auf die Füße und sagt so, oh nein, Socken sind nichts für mich, und schmeißt sie wieder weg. Das ist halt einfach so ihr Charakter, sie möchte einfach nicht so viel Kleidung tragen. Und ich habe auch so das Gefühl, das ist ihr zuwider. Die Stellen, die sie bedecken möchte, sind bedeckt. Alles andere möchte sie halt einfach nicht bedecken. Und entsprechend ist dieses Character Design auch echt passend.
Ja, ich meine aber auch so, weil sie ja vom Gesicht her, wenn du es so anguckst, gerade mit dem Grinsen, mit der winzig kleinen Nase, meistens die Augen, und sie wird ja auch vereinfacht mit, ich sag mal, Nudelarm öfters mal.
Ja, diese langen, schlaksigen Gliedmaßen finde ich eigentlich auch einen guten Griff vom Charakterdesign.
Ja, ich sage ja nicht, dass es schlecht ist, ich meine nur, dass sie hingegen zu allen anderen drei da ein bisschen dann
Gut,
extra
natürlich von
rausfällt.
einer rein praktischen Sicht ist sie halt auch eine der Figuren, die sich am meisten bewegt. Und da dann halt
Ja,
ein
genau.
einfacheres Charakterdesign zu wählen,
Genau, dass
ist
sie
schon
halt da
sinnvoll.
so, das ist natürlich funktional dafür gemacht worden,
Ich sag
um den
halt
Charakter
trotzdem,
zu
dass.
übertragen. Ist ja klar, das
Ich
meine ich
sag
ja.
halt trotzdem, dass das auch sehr sinnvoll in der Geschichte und für den Charakter ist.
Genau, sie wird halt dann auch irgendwie, wann wird sie eingeführt, irgendwann Episode 10 oder so. Dann muss ich auch sagen, kommt sie auch eher so ein bisschen weniger vor. Sie macht halt, also ich glaube, wirklich 80% der Zeit oder so 70% der Zeit ist sie, um irgendwie nervigen Kommentaren in Anführungsstrichen zu den Charakteren zu machen, also dass die Charaktere dann davon genervt sind.
Das ist ja das, was ich gemeint habe. Das ist der Eindruck, der mir beim ersten Mal schauen auch so aufgekommen ist. Aber beim zweiten Mal schauen habe ich halt realisiert, okay, sie ist halt einfach auch der Katalysator für die meisten Geschichten und für das meiste, was abgeht.
Ja, ich muss dann halt sagen, kommen wir dann später dazu, speziell jetzt dann mit Kontrast zum Film, weil wir dann auch den Film geschaut haben. Und wie da Ed eingesetzt wurde, also nicht nur dann, wo sie ihre kurze, kleine 2, 3, 4 Minuten Szene da hatte, sondern auch schon vorher, wie sie mal hin und wieder da war, wirkte sie auch viel mehr integriert, zum Beispiel in die Gruppe. Und da muss ich dann sagen, wenn ich jetzt, da hat sich dann mein Eindruck sogar nochmal bestätigt, nachdem ich die Serie geguckt habe. Und so ein paar Sachen. Man muss auch sagen, dass Ed so ein Charakter ist, kommen wir dann im Spoiler-Teil dazu, so wie ja dann die ganzen Charaktere am Schluss auseinandergehen, ist halt bezeichnend für sie. Ist halt so, ja, okay, ja, perfektes Ende, genauso wie reingekommen ist, so ungefähr rausgekommen. Aber gut,
Ja,
da kommen wir dann noch dazu.
was ja auch irgendwie zu dem Charakter ganz gut passt.
Ja, aber für mich dann auch so ein bisschen das Problem zeigt, muss ich es persönlich so
Ja,
sagen.
okay, ich weiß nicht. Wie gesagt, beim zweiten Mal schauen hat sie halt deutlich besser für mich funktioniert als beim ersten Mal.
Ja.
Deswegen, ja.
Genau, haben wir die
Deswegen muss
und
ich sie da ein bisschen in Schutz nehmen.
ja, und wie ich mir dann auch gedacht habe, so nach den ersten 4, 5 Episoden, kriegt man wahrscheinlich dann irgendwann im Laufe der Zeit dann noch eine Hintergrundepisode zu dem Charakter, dann den Charakter, dann kriegen wir da noch mehr Informationen und so ist ja auch passiert, dass dann der Charakter nochmal für seine Geschichte, für seinen Charakter Episoden bekommen hat, damit ein bisschen ausgearbeitet wird.
Ja, es gab ja halt auch einfach Episoden, wo nur eine Figur praktisch agiert und alle anderen so ein bisschen zur Seite geschoben werden.
Ja, ich fand es halt so echt ein bisschen schade. Das habe ich ja am Anfang jetzt erwähnt, weshalb ich das Episodische nicht perfekt genutzt fand, dass halt zu wenig so eingesprengt wurde, weil zum Beispiel Spike ist ja so ein bisschen, wir kriegen in der 5. Episode. selbst die 12., 13. ist ja eigentlich nichts Neues so wirklich. Und dann am Schluss.
Am Schluss gibt es dann viel auf einmal.
Ja, darum, das hätte ich dann ein bisschen gut gefunden, wenn noch ein bisschen mehr über das Ganze verteilt, so leicht, dass man da nochmal was oder da nochmal was hatte.
Ja, wie gesagt, das ist halt auch ein bisschen true to character, weil er halt auch einfach so die Vergangenheit hinter sich lassen will und dann auch nicht irgendwie rumposaunt. Natürlich verstehe ich, dass das, dass man sich da auch einfach anders hätte entscheiden können. Aber mir gefällt es ehrlich gesagt so auch ganz gern, ganz gut, weil du dir so Stück für Stück zusammenpuzzelst, was ist jetzt mit dem los? Okay, er hat früher mit Vicious zusammengearbeitet. Wo haben die zusammengearbeitet? Dann kriegt man ja auch mit, in der einen Folge den anderen ehemaligen Kollegen von Vicious vorgestellt und da kriegt man schon so ein Gefühl, was da los ist und was vielleicht mit Spike war und so. Ich fand das eigentlich gut, wie es gemacht wurde. Also das ist nichts, wo ich mich drüber beschweren würde, da man es so selbst ein bisschen sich zusammenpuzzeln kann.
Dann jetzt Antagonisten, Nebencharaktere machen wir, glaube ich, dann eher so ein bisschen Spoiler-Teil.
Ja, wenn sie passen gerade.
Und gerade die meisten sind jetzt auch nicht gerade. Also selbst, was willst du groß zu Vicious sagen? Mal ganz ernsthaft.
Ja, ich glaube, zu Vicious kannst du sogar noch mit am wenigsten sagen von den Antagonisten.
Ja, aber auch so von den anderen.
Von den Supporting Cast.
Ja. Keine Ahnung.
Ja, obwohl, die meisten sind halt einfach nur da, um so ein Konzept zu verkörpern und sind dann auch wieder weg.
Ja, das auch noch gut, weil episodisch natürlich mir jede Episode eigentlich was Neues bekommen. Ich fand's cool, weil oft, sage ich mal, von einer einzelnen Episode so das Konzept gut zum Worldbuilding beigetragen hat. Zum Beispiel fand ich cool, als man dann erfahren hat, wie dann zum Beispiel die Trucker, wie das funktioniert jetzt so im Sonnensystem und so weiter, fand ich cool. Aber es ist dann oft auch gewesen, einmal weil vielleicht zu sehr telegraft wurde, was schon passieren kann, dass manchmal schon eine kleine Langeweile passiert ist. Weil zum Beispiel jetzt für mich jetzt die Trucker-Episode fand ich halt cool, so zu sehen, wie der Trucker funktioniert. Und die eine oder andere Sache
halt gab so
kleine Punkte. Aber oft war dann auch so, ja, eigentlich jetzt die Episode, so habe ich nicht Bock drauf.
Es ist so gut, dass du es mit den Truckern gerade erwähnst, weil das ist, glaube ich, Folge 7, Heavy Metal Queen. Das ist sowas, was mir total im Kopf geblieben ist vom ersten Schauen, diese Episode. Mhm. Und beim zweiten Schauen sehe ich dann, oh, das ist die Episode, oh, da freue ich mich drauf, die nochmal zu gucken. Aber ich dachte, die kommt erst viel später. Und das ist halt, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so eine der Standout-Folgen tatsächlich, was halt ein bisschen schade ist, weil beim Weitergucken kriegt man dann irgendwie auch so Folgen wie von etwas später Boogie Woogie Feng Shui, Folge 21, wo man sich dann auch denkt, oh ja, okay, das hatte ich halt komplett vergessen. Das ist so, ich meine, das ist ein bisschen für die Hintergrundstory von Chat schon relevant, aber nee, eigentlich auch
ja,
nicht.
Ja, richtig.
Das ist so eine Folge, die vergisst man dann.
Darum habe ich auch.
Es gibt so ein paar Folgen, die vergisst man einfach. Und es gibt ein paar, die bleiben halt richtig gut im Kopf.
Ja. Das Ding ist halt für mich, was dann das Ganze so ein bisschen für mich drüber hinweg hält, ist halt einmal, wenn es halt Action gibt, zum Beispiel jetzt sowas wie jetzt in der Trucker-Episode der Barfight oder dann später, wo er dann die Pistole benutzt, um im Weltraum den Rückstoß zu nutzen und so Zeugs. Das ist halt cool. Und halt, weil halt audiovisuell das Ganze halt gut aussieht. Aber ja, halt, keine Ahnung, die Episode mit Jet und seiner ehemaligen Freundin da ist dann halt für mich dann auch öfters mal so ein bisschen so, ich weiß es nicht.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Da hat es dann leider ein bisschen Längen gehabt. Das Gute ist, dadurch, dass es episodisch ist, du kriegst halt jedes Mal was Neues, musst jetzt nicht einen Arc mit irgendwie dem Zeug verbringen. Aber das
war eigentlich so. Das ist aber eigentlich genau das. Du hast teilweise Episoden, die einfach nur ein Konzept irgendwie näher beleuchten und wenn du es halt nicht gut findest, hast du halt nächste Episode schon wieder das nächste. Ich meine,
ja,
vor Vor der Tracker-Episode ist ja die Episode mit dem 80-jährigen Kind, ne?
Ja.
Ja. Was dann auch so ein bisschen ist, die Folge hatte ich halt auch komplett vergessen. Das Konzept ist halt für mich auch nicht super interessant.
Ja, es gibt halt da drin wieder so ein paar Sachen, die du ja vorhin erwähnt hattest, mit zum Beispiel als jemand sein, was war's, sein Gesicht umoperiert hatte, da war hier wieder so auch Worldbuilding-Sachen, die haben mich dann halt so ein bisschen gehalten, weil
Ja,
zum Beispiel,
sowas wie, was auf der Erde passiert
ja,
ist,
das Kind
das
und
nicht.
der Rollstuhltyp haben mich halt null interessiert, so. Das war halt einfach,
Genau.
ne.
Ja, dafür gibt es diese eine Sequenz, wo jemand erschossen wird, aus dem Fenster fällt und Spike ihn irgendwie mit dem Raumschiff dann noch auffängt oder so. Das war dann dafür richtig cool. Das ist halt so
Ja.
das Nächste, selbst wenn du eine Episode dabei hast, die nicht funktioniert auf auf dem Level, was sie transportieren möchte, hast halt immer noch coole Cyberpunk Space Action.
Ja, da ist halt wirklich die erste Episode so perfektes Beispiel dafür. Man hat halt alles an Action. Du hast halt erstmal die großartigen Shootouts. Also muss ich echt sagen, ist mir auch einfach aufgefallen, dass halt Feuergefechte, ich habe mir was überlegt, weil ich jetzt so Anime hatte. Aber man muss schon sagen, ich glaube, bessere Feuergefechte hatte ich jetzt nicht unbedingt gesehen.
Verdammt, sogar in Filmen sind die Feuergefechte total
Ja,
Mist. In
darum
den
ist.
meisten. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber ja.
Ja. Ist das halt dafür perfekt gewesen, dann hat man halt natürlich die One-on-One-Fights, wo er dann mit seinem Sombrero und sowas da rumstand. Und dann hat man halt auch die großartigen Raumschiff-Verfolgungsjagden, Kämpfe, wie man es auch immer bezeichnen möchte, weil halt auch einfach die Swordfish ist halt auch ein geiles Raumschiff, so vom
Ja,
Aussehen.
die Raumschiff-Designs hast du vorhin ja auch schon angesprochen, sind einfach fantastisch. Es gibt, glaube
Ja.
ich, keins, was nicht gut aussieht. Im Film gibt es eins, wo ich gedacht habe, boah, sieht das scheiße aus, aber
Da kommen wir noch, ja,
das ist
beim
ein
Film, da
anderes
muss ich auch noch,
Thema.
also an, ich weiß nicht, ob es ein Raumschiff war, aber ich habe auf jeden Fall, ich glaube, da werden wir uns gut drüber lustig machen, über ein bestimmtes
Gut.
Fahrzeug. Okay, genau, ja.
Alles klar. Dann möchtest du irgendwie Spoiler-Teil-mäßig was machen? Möchtest du episodisch durchgehen
Ich hätte
oder?
jetzt einfach mal kurz, wenn wir einen Spoiler teilen, dann gehen wir einfach mal so über unsere Highlights oder was, über was wir dann halt so reden wollen, so ein bisschen durch. Müssen wir jetzt nicht einzeln durchgehen. Ich kann ja auch gar
Okay,
nicht alle
alles
einzeln
klar.
auswendig.
Wir machen also jetzt Spoiler-Teil. So, die erste Episode, die so wirklich Standout ist, ist, glaube ich, Episode 5, Ballad of Fallen Angels, wo wir zum ersten Mal Wishes zu sehen bekommen.
Ja, ich
Und
glaube.
auch das Syndikat.
Ja, ich glaube, das ist wirklich so, erstmal war schon cool gucken, aber dann, als die Szene mit der Kirche kommt, wo die Musik einsetzt, da ist, glaube ich, jedem einfach die Kinnlade runtergefallen. Oh, war
Ja,
diese
das
Szene
ist
gut.
so fantastisch.
Oh, die ist
Aber
so gut.
was viele Leute halt einfach vergessen, wie gut einfach das am Anfang diese Oper, also nicht am Anfang, aber diese Opernszene funktioniert,
Ja.
wo Faye auftaucht mit ihrem Raumschiff, dann so ein bisschen Karen-mäßig sich Zutritt verschafft, was auch einfach echt gut funktioniert,
Ja. Und ihr
und
Design,
dann
oh, ihr Design.
natürlich, ja,
Die ist
das
wunderschön.
Design mit der
Oh,
Abendkleidung
es ist
richtig
wunderschön.
gut. Aber dann auch, natürlich ist dieses Syndikat nicht so blöd. Und natürlich wissen sie, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann diese Konfrontation in dieser Loge. Oh, es ist so
Ja,
gut.
wo der
Ich liebe
Tote
es
da
einfach.
sitzt
Es
einfach. Das
ist.
ist ja echt einfach mega.
Also, ein fehlgeschlagener Plan in einem Heist-Movie oder so ist selten so gut ausgeführt wie hier. Und das ist halt einfach nice.
Ja, und dann alles, wirklich alles ab der Szene, wo der Mantel und der Musik reingeht, ist einfach großartig. Erstmal dann, wo Rain halt spielt, dann, wo sie sich in der Kirche unterhalten, wo auch.
Genau
Ah,
das ist es halt.
ja.
Jeder redet über diese Kirchenszene und die ist auch absolutes Highlight von der Episode, aber
Ja.
vergesst nicht, dass die Episode noch länger ist und dass da
Ja.
auch einfach richtig gute Sachen passieren. Die Episode ist eigentlich so das Cowboy Bebop at its best, ne?
Ja. Und es halt auch so Kleinigkeiten, wie als dann die Szene kommt, wo ja, Faye mehr oder weniger Geisel ist. Und dann so die typische: schieß nicht, sonst erschieß ich sie. Und dann so: hä, was ist los? Und er schießt ihn einfach. Und ich so: ja! Richtig! Tu nicht deine Waffe wegwerfen, sondern einfach schieß den Typen ab. Das hat mir richtig gefallen. Und dann halt alles danach. Dann haben wir ja zum ersten Mal, was ich perfekt fand, wie halt der Flashback eingebracht wurde mit auch, oh, die Szene mit, oh, dass einfach der zerfledderte Brief, die dann runtergehen mit den Glassplittern. Das ist halt zwischenhinterher, oh, das ist so gut, dass die einfach,
Diese Flashbacks sind einfach auch alle fantastisch.
oh. Ja. Und halt die Musik natürlich dazu auch wieder perfekt passend. Muss auch echt sagen, einfach mega, mega gut. So, auf jeden Fall das erste Mal wurden auf jeden Fall okay. Ich bin dabei. Ja. Dann so bei den meisten anderen danach, muss ich sagen, ist mir jetzt nicht krass, was jetzt, wo ich unbedingt Redebedarf habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, am fillerigsten wirkt halt die Alien-Episode so ein bisschen. Wir hören halt
Genau über die
episodisch
hätte ich
so.
eigentlich als nächstes geredet, die mit dem Kühlschrank, ne?
Ja.
Weil ich fand das eigentlich richtig, richtig cool, dass es einfach ein Bad End in Cowboy Bebop gibt. Ja,
Okay.
wollte ich einfach so sagen. Nee, diese Alien-Episode natürlich viel an Cowboy Bebop ist einfach Hommage an Western-Filme und an Science-Fiction-Filme. Das ist ja bekannt.
Ja.
Und diese Hommage an Alien, ich feiere halt auch Alien echt, zumindest den ersten Alien, ist halt auch richtig fucking fantastisch. Und als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, also beim ersten Schauen, habe ich gedacht, okay, was? Die können doch jetzt nicht einfach den kompletten Cast umbringen. Das ist doch. Aber natürlich können die. Das ist ein episodisches Format und du musst nicht in diese Sitcom-Nummer reinfallen, wo am Ende der Episode alles wieder so ist wie am Anfang. Du kannst auch einfach so resetten. Du brauchst nicht irgendein rhetorisches Mittel, um dann zu sagen, hey, es ist alles wieder so wie am Anfang von der Episode, weil dann fängt der Zuschauer, also ein Zuschauer fühlt ja dann auch, okay, das ist wieder alles so wie am Anfang und das ist jede Episode und zumindest für mich funktioniert sowas echt nicht so gut. Deswegen sind Sitcoms bei mir, für mich auch interessanter, wenn es eben nicht unbedingt so ist, dass am Ende wieder alles so sein muss wie am Anfang. Und bei Toys in the Attic hier, also bei Episode 11, ist es halt einfach gut umgesetzt. Man kriegt halt einfach ein Was-wäre-wenn-Szenario, in dem einfach alle sterben.
War das echt so, dass alle gestorben sind? Oder man einfach nicht wusste, was passiert?
Okay, sagen wir es mal so, Spike ist auf jeden Fall in den Weltraum gezogen worden. Ich glaube nicht, dass er das überlebt hat.
Was? Warte.
Nee,
Irre ich
warte,
mich
nicht
gerade
in den
nicht?
Weltraum gesogen worden. Aber nee, der wurde auch gebissen von diesem
Ja,
Ding.
die drei Viecher, aber wissen ja nicht, was passiert. Kann ja sein, dass sie einfach nur gut schlafen für einen
Ja,
Tag.
nee, ich sag's mal so, durch das am Ende halt nicht See You Again, Space Cowboy steht, sondern The End, gehe ich mal davon aus, dass alle gestorben sind.
Okay.
Das ist halt auch sowas, was Cowboy Bebop echt gut macht mit diesen Endcards, wo dann in der Regel See You Again, Space Cowboy ist. Aber manchmal halt auch was anderes. Und das ist in der Regel immer ein sehr guter thematischer Hinweis nochmal. Und das ist auch was, wo man dann immer schon drauf wartet
Ja.
und sich drauf freut. Wie gesagt, also Toys in the Attic ist einfach so eine Folge, wo ich mir denke, das ist halt wirklich was, was sich heutzutage, glaube ich, niemand mehr einfach so traut. Und damals eigentlich auch nicht. Damals ist das halt auch Standout total. Und deswegen ist die für mich eine der wichtigeren Episoden, ja, in der Serie.
Ja, jetzt so von der
Also
ersten.
deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass du die als total fehlrig empfunden
Ja,
hast.
das glaube ich halt auch. Das ist halt, ja, ist halt so ein bisschen für mich gewesen. Das ist dieses typische: Du, wir haben ja früher, als wir kleiner waren, in meisten Serien, auch amerikanischen Serien, sind ja eher episodisch gewesen, weshalb ich zum Beispiel auch Avatar, damals Herr der Elemente, so abgefahren bin, weil das so meine erste große eigene Show war, die auch einen fortlaufenden Plot hatte. Und da hast du mal solche Episoden, die halt so in die Richtung gehen, das hat mich halt so ein bisschen daran einfach erinnert.
Ah, okay, gut.
Ja.
Gut, man kann ja auch unterschiedliche Erfahrungen da gemacht haben.
Ja.
Deswegen, also wie gesagt, ich würde mir bei mehreren Serien sowas wünschen, tatsächlich. Wenn man so ein episodisches Format schon verwendet, kann man auch diesen Kniff des in Anführungszeichen Bad Ends einfach mal mitverwenden.
Genau. So, dann jetzt in der ersten Hälfte, also jetzt bevor wir können ja noch mal kurz dann auf die letzten beiden, was ja eine Doppelfolge so war, drauf eingehen, aber so kann man, habe ich jetzt nichts mehr im Kopf, was über die coole Action-Szenen, coole Charakterinteraktionen, also die Charaktere werden ja auch erst eingeführt, so hinausgehen. Das ist ja alles, das weiß ich jetzt nicht, ob du da irgendwie eine Szene speziell erwähnen willst, die sind halt alle das, was halt die Serie ausmacht, weil sie gesagt haben, was mega gut ist.
Ja, wir haben ja schon kurz drüber geredet. Da sind halt auch die ganzen Episoden einfach drin, in denen die Figuren eingeführt werden. Da ist auch diese Trucker-Episode mit drin. Deswegen, das ist alles so ungefähr ja, das, was wir eigentlich schon berichtet hatten.
Genau.
Deswegen können wir gerne auf die mittleren zwei Folgen eingehen.
Ja, da muss ich sagen, fand ich zum Beispiel auch, hat mir alles so ganz gut gefallen. Das hat ja so ein bisschen Zusammenhang im Plot natürlich dann gehabt, weil es eine Doppelfolge war. Mit halt, mir hat der Charakter der Antagonisten, Anführungsstrichen, gefallen, was sein Ding so war, mit weshalb er das Ganze gemacht hat, und mit Vicious, die. Das ganze Zeug, dann hat mir halt auch eigentlich ganz gut die Stadt so gefallen, wie es war, was Faye für eine Rolle gespielt hatte. Und halt ein bisschen haben wir über Julia erfahren, aber jetzt auch nicht so viel.
Genau, aber das ist so ein bisschen, also das ist die erste von zwei Doppelfolgen und das funktioniert halt auch, durch dass das in diesen Doppelfolgen jeder Charakter auch so ein bisschen mehr zu tun hat.
Ja.
Und jeder irgendwie ein bisschen was beiträgt.
Genau, und man muss auch sagen, Vicious ist halt einfach so. Er hat auch einen Katana, weil er halt einfach, weil, ist halt cool, und weil das Syndikat oder so anscheinend halt asiatisch geprägt ist, okay.
Ich glaube chinesisch.
Ja, keine Ahnung.
Ist ja auch das Syndikat des Roten Drachens oder so. Ne? Also,
Genau,
ich meine, sehr
darum, gut.
chinesischen Einfluss.
Und so fand ich halt auch, wie gesagt, der Aufbau der Episoden fand ich so super. Es war auch eine der besseren.
Ja, da kann man auf jeden Fall nicht so wirklich was
Ja,
dagegen
im
sagen.
Kopf geblieben sind mir eher so jetzt die der zweiten Hälfte so waren.
Ja.
Hast du da jetzt schon so eine Episode von, ich glaube, je weiter nach
Du
hinten
meinst jetzt in
geht,
der
desto, ja, je weiter wir jetzt nach hinten gehen, desto mehr Folgen kommen, glaube ich, die auf jeden Fall auch nochmal für mich hervorstechend war, was, glaube ich, am Schluss dann auch ganz gut ist für die Serie, weil es natürlich eher in Erinnerung bleibt, weil es am Schluss so kam.
Also ehrlich gesagt, Folge 14 und 15 sind beide für mich schon mal sehr interessant, weil Folge 14 ist, da geht es um diesen Schachmeister. Das ist eher für mich interessant, weil diese Konsequenzen, diese Langlebigkeit von Technik und die Folgen von ja, immer weiter Verbindungen von Systemen und Internet und so weiter. Kennst ja, weißt ja Bescheid. Weil es da so ein bisschen nochmal in den Fokus gestellt wird, durch dass das einfach einer irgendwann mal was entwickelt hat und das wird jetzt ja benutzt. Und dieser Mann ja, hat schon gar kein Interesse mehr daran, ist alt und senil und möchte einfach nur noch Schach spielen. Das ist was für mich persönlich sehr interessant ist, dieses ja, irgendwann wird einfach auf einer Technologie immer weiter aufgebaut und wenn jemand ganz am Anfang irgendwo eine Lücke reingebaut hat aus in dem Fall ja eher Jux, kann das halt später zu einem richtig großen Problem führen. Und diese Tech-Debt-Sachen sind ja aktuell ein relativ heißes Thema. Und das ist hier total spielerisch aufgebaut und das finde ich eigentlich ganz gut.
Okay.
Also, deswegen, das ist wahrscheinlich ein Me-Thing. Aber wir hatten ja vorhin auch schon gesagt, ich glaube, es gibt einfach Episoden, die für manche Leute thematisch richtig gut funktionieren und für andere halt einfach überhaupt nicht.
Okay. Ich habe gerade nur überlegt, ob ich den Joke bringen soll, weil gerade mit Heißen soll er gesagt hast, wegen Blaze It, weil das ja auch die Marihuana-Episode war mit den Joints. Aber,
mit dieser Kommune, ne,
genau, das wollte ich sagen, dass die Kommune fand ich ganz cool, wie es ist mit Elektroschrott und dass sie halt in so, Zero Gravity, so leben. Und was ich sagen wollte, ist, das war so eine schöne exemplarische Episode, wie, glaube ich, ganz gut funktioniert, dass alle vier, wenn du einen mitnimmst, fünf Leute so hast, weil da Ed noch mal ein bisschen mehr einbezogen ist, anstatt dass sie einmal kurz wo reinhackt, irgendwas sagt, wo man hin muss und das war es für sie.
Buchstäblich ja auch mit der letzten Konfrontation mit dem Antagonisten von der Episode, wo ich glaube, Chad sagt, ja gut, ich könnte ihn halt jetzt verhaften oder umbringen, aber ich glaube, dann wäre jemand sehr sauer auf mich, die gerade ihren Spielpartner verloren hätte. Das zeigt, wie wichtig eigentlich Ed für diese Episode ist. Auch wenn sie nicht bei der letzten Konfrontation dabei steht, tut sie doch den Ausgang ja maßgeblich ändern. Und es zeigt auch so ein bisschen, dass Chad da auch ein bisschen, meiner Meinung nach väterliche Gefühle auch schon entwickelt. So dieses, das Beschützen, dieses sich
wenig. Ja, auch wenn es zum Ende hin so ein bisschen, gerade mit seiner Episode, was du gesagt hast, mit dem Feng Shui und so weiter, bisschen komisch dann nochmal eingesetzt wurde, aber okay. Nee, kurze Frage, war das dann ab der Episode irgendwann, wo es auch mit den Endcards manchmal begonnen hat, mit dem Cowboy Bebop, neues Genre? Wo irgendwie sowas so ein Satz, ich weiß nicht, wie der ganz ist.
Be the work which defines a new genre oder sowas. Ja,
Cowboy Bebop oder so.
Going on to be.
Und ich sag, okay, okay.
Ich meine, kam ja dann nicht so.
Ja, jetzt fand ist es schon ein bisschen so unangenehm jetzt so danach, ne, heutzutage. So, ja.
Ja. Ich meine, es ist schon gut, aber es hat halt leider kein neues Genre definiert.
Ich finde es cool, wenn man
sich so... Obwohl ich das Genre auch echt gerne gesehen hätte.
Genau.
Dieses chessige, diese chessige Mischküche an Themen und ja, genau. Hätte ich schon gern mehr aus diesem Genre gesehen.
Ja. Dann in der zweiten Hälfte haben wir, ich weiß gar nicht, hatten wir auch in der ersten Hälfte? Nee, ne? Ich glaube nur in der zweiten Hälfte, die jetzt Background folgen zu den Geschichten der jeweiligen Leute.
Ja, großteils.
Ja.
Weil die erste ist ja My Funny Valentine mit Faye Valentine.
Ja, das ist halt, fand ich dann ganz cool zu erfahren, was es mit ihr auf sich hatte. Finde ich ihre Hintergrundgeschichte eigentlich echt cool. Und ihren Konflikt, der dadurch entsteht.
Ja.
Und das wird natürlich da auch so ein bisschen humoristisch bearbeitet. Das ist ja dann erst so ein bisschen später mit der
Beta-Kassetten-Episode. Obwohl ich das auch richtig gut finde mit dem, mit diesem Typen, der sie ja fast schon so heiratsschwindlermäßig übers Ohr hauen wollte. Und dass er ja dann auch einfach nochmal auftaucht, das ist so gut. Ja.
Ist auf jeden Fall ganz nett, aber ich fand zumindest auf jeden Fall nochmal stärker die Beta-Kassetten-Episode. Erstmal ganz lustig natürlich wegen VHS-Beta-Kassette, da natürlich 98 noch ein bisschen aktueller.
Ja.
Aber halt speziell dann die Szene.
Das ist halt das, was ich meine mit Retrofuturismus, das ist so gut.
Aber
ich meine, damals war klar, dass die Technik irgendwann überholt ist. Aber es war halt nicht klar, durch was.
Ja, aber halt dann das Ende, wie sie die Kassette halt anschauen dann. Und wie halt so ein bisschen Faye drauf reagiert. Das fand ich sehr emotional. Das hat mir so richtig gut gefallen.
Ja, das ist auch auf jeden Fall so. Dann zwischen den beiden Episoden ist auf jeden Fall die Episode mit Chats Ex-Freundin, ne?
Ja, die und die Feng Shui-Episode, darum sage ich auch, dass ich persönlich den Character-Arc, den Charakter von Faye am besten im ganzen Serie finde, weil zumindest kann man höchstens, glaube ich, sagen, zwischen Spike und ihr.
Ja.
Und Jet ist halt so ein bisschen, okay.
Obwohl ja auch.
Auch mit seinem Partner später so, hä? Mhm. Du hast jetzt
Obwohl
deinen
ja
Arm verloren. Okay.
Ja, ja. Ja.
Ist alles
das ist auch so ein bisschen.
Nicht so gut gewesen,
ja.
Fand ich.
Aber die, deswegen ist ja auch so ein bisschen in den letzten beiden Episoden, wo Faye und Spikes Character-Arcs so ein bisschen aufeinandertreffen.
Die letzten drei Episoden fand ich richtig gut. Also 24 bis 26 kommen wir dann drauf. Mhm. Da fand ich dann, wie die Charaktere alles behandelt wurden, super.
23 ist auch was, wo ich auf jeden Fall drüber sprechen wollte.
Das war Nummer 23, müssen wir gleich dann kommen.
Also, wir waren jetzt bei 15, 16 haben wir kurz drüber geredet, genau. 17 das mit den Pilzen.
Ja,
fand ich ganz lustig, geht so ein bisschen in die Richtung wie vorher das mit dem Alien-Ding.
Ja, und hat
also,
Ed jetzt auch mal ihre eigene Episode.
Dann, genau.
Ist ja auch nochmal das.
Dann letztendlich in dem Bereich verlässt Ed ja auch die Gruppe schon. Oder? Nee,
nee,
erst später.
Nee.
Mhm.
Dann halt die Episode, die halt audiovisuell halt storymäßig okay ist, aber audiovisuell, glaube ich, sofort rausschlägt, wo man sich auch, wo ich mir sofort gedacht habe, das garantiert die Episode, die sie irgendwie versuchen, in die Live-Action-Adaption zu bekommen, ist, wie heißt der Typ nochmal? Warte kurz.
Pierrot Le Fou? Oder?
Genau.
Also der Clown.
Also ja. Matt Pierrot wird jetzt hier irgendwie der englische Name dazu gesagt, der Clown, genau. Es war ja einfach schon der Anfang der Episode mit dem Schwarz-Weiß, also dem Noir-mäßigen, das war jetzt ja wirklich krass Noir, mit wo dann auch der Schatten, man den Schattenwurf sieht in den Kämpfen, wo dann auch dieses bisschen leichte Horror-Psycho-Anleihen mit halt dem Antagonisten.
Ich find die Folge konzeptionell einfach so krass, weil das ist eine der ernsthaftesten Folgen mit einem Antagonist, der einfach ja praktisch ein wahnsinniger Mann ist auf dem mentalen Niveau von einem Kind, der die ganze Zeit nur lacht und im Clown-Outfit rumrennt. Also das ist eigentlich so absurd und gerade diese absurde Episode ist eine der ernstesten Episoden, die die Serie zu bieten hat, meiner Meinung nach.
Ja, für mich persönlich, also ich fand's gut, wie dann die Erklärung am Schluss kam, weil persönlich fand ich so das Writing, weshalb jetzt irgendwie Spike sich mit ihm messen will oder nicht oder was er da macht, das hat für mich nicht so ganz funktioniert. Es war irgendwie einfach so, okay, Spike ist jetzt verletzt, ist ja auch immer so gut, dass Spike der Einzige ist, wenn er halt mega verletzt ist, dann eingemummiert wird. Irgendwie ein paar Stunden später ist er halt wieder ganz und geht halt los. Und wenn Jet dann irgendwie in der letzten Episode ins Bein geschossen bekommt, geht halt jetzt schlecht, kann er nichts mehr machen. Das fand ich schon ganz gut. Aber okay. Nee, aber das fand ich irgendwie so ein bisschen weird, so uncharakteristisch. Es hat eher so gewirkt, wie halt, man nimmt jetzt Style over Substance so ein bisschen, damit man halt so jetzt eine coole Episode hat, mit zwei dann ja auch im Park mit diesem ganzen Zeug und wie es alles ja
obwohl
dann
die,
passiert.
Gerade die letzte Aussage ist ja extrem düster. Als Spike ihn ja ins Bein geschossen hat und noch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, was da eigentlich los ist, hat er ja diesen Kampf praktisch gewonnen.
Mhm.
Und sein Gegner, also der Clown, stirbt natürlich auch auf eine eher humoristische Art und Weise, was dann auch wieder so diesen Zwiespalt in der Episode ganz gut showcased. Und dann bekommt er ja den Anruf, hey Spike, wir wissen, was da los ist. Und er sagt halt, ist egal, doesn't matter anymore. Und das ist es halt. Man darf nicht vergessen, dass es halt auch wirklich eine düstere Welt ist. Und diese Welt der Kopfgeldjäger, dass da nicht alle immer ihr Happy End bekommen.
Ja. Darum, ich muss auch sagen, für mich hat zumindest storymäßig noch ein bisschen geholt, weil ich dann die Charaktererklärung und dann die Reaktion mit ihm, dass es ihm so wehtut und nach der Mama ruft, fand ich dann ganz gut, dass es abgeschlossen hat. So vorher war halt so ein bisschen einfach nur, okay, ich lasse mich jetzt mal einfach von der visuellen Kraft berieseln. Ja, das ist auf jeden Fall eine, die aufgefallen ist. Und dann sind jetzt, glaube ich, die
Und
zwei
dann.
Episoden, die wir wahrscheinlich noch besprechen wollen. Einmal die Cowboy-Episode und dann noch die Religions-Episode,
Trainspirit.
oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Cowboy Funk ist einfach so eine gute Episode, dass
Ja,
diesen
die ist
Teddybomber, der
so
ja
geil.
den, wie hieß
Als.
der?
Ja, auf jeden Fall Teddy Bomber. Das ist ja.
Ja, nee, nicht. Ja, erzähl du erstmal, ich guck grad noch
Das ist
mal
ganz
kurz
gut,
was.
dass du es vergessen hast, Lukas. Ist sehr in Universe.
Ja, ich
Nee, weil ich
weiß.
sagen wollte, als zum ersten Mal die Westernmusik kam, ich so, oh ja, oh, ich liebe es ja so sehr. Ich liebe ja auch zum Beispiel in Twilight Princess, als man im Hidden Village ist. Wo dann die Cowboy-Musik-Mucke angeht. Das ist einfach so geil und halt der Charakter ist so super. Auch kleiner Fun-Fact, dass die Episode anscheinend, habe ich gehört, die am meisten Frames hat. Also die Cowboy-Episode hat am meisten Frames von allen in den 26 Episoden. Und ja, natürlich wird halt Spike ein bisschen dorkier gemacht als sonst. Also ein bisschen lustiger und das, was halt Faye immer ihn, dass er halt derjenige ist, der immer alles kaputt macht und so weiter, aber das ist halt so doof, dass er auch immer mit dem Pferd am Schluss, als er dieses Pferd aus dem Aufzug steigt.
Ja.
Oder auch so gut, dass halt, fand ich auch schön, natürlich Faye im Damenoutfit ihren auf dem Pferd reitet. Ja.
Ja. Generell auch die Auflösung von der Episode ist einfach so gut.
Ja.
Also sowohl die letzte Szene, die ja fucking fantastisch ist, als auch die Szene, wie Andy und Spike ihren Konflikt beilegen.
Ja.
Du hast erst diese super krasse Action-Szene. Und dann wird ihr aufgelöst, durch dass das Spike aus Frustration auf diesen Tisch haut und das halbe Gebäude zusammenstürzt. Und die, oh Gott, nee, gegen den habe ich keine Chance. Nee.
Und natürlich auch noch das Cowboy-English. Oh shit!
Ja.
Ich weiß nicht, du hast es natürlich nur
Ja.
beim
Das
ersten
habe
Mal
ich
gehört, nicht beim
diesmal nicht
zweiten
gehört, aber beim ersten Mal ja. Die
Mal.
Episode ist mir auch auf jeden Fall lange in Erinnerung geblieben. Nur hatte ich vergessen, dass es halt eigentlich um einen Terroristen geht, der mit Teddys Gebäude in die Luft sprengt.
Ja.
Okay, ich habe nicht mehr gefunden nach dem, was ich gesucht habe.
Okay.
Und zwar meine ich, dass es um die Zeit auch mehrere Bombenanschläge gab, wo jemand tatsächlich auch ähnliche Forderungen hatte wie der Teddybomber hier. Deswegen war das damals, glaube ich, noch mal ein bisschen thematischer, auch dass im Prinzip dieser Terroranschlag eine Diskussion über den Krieg gegen Terror gestartet hat, aber nicht eine Diskussion über das, was ihn dazu verleitet hat, was halt auch so ein bisschen, ja, irgendwie komisch ist, wie wir das heutzutage angehen.
Ja.
Naja, dann die Brain Scratch-Episode, also die mit der Religion, die praktisch, erzähl du erst, weil ich möchte dazu ein bisschen mehr sagen, glaube ich.
Erstmal natürlich ein der Hackerhund. Das habe ich nämlich gemeint mit, dass man hätte besser mal einsetzen können. Da wurde jetzt mal eingesetzt. Das heißt, hat er sich dann schön reingehackt. Aber ja, was kann ich sagen? Einmal, ich fand es schön, als Spike in dieses Gebäude geht, in diesen Schwarz-Weiß-Kontrast, so im Gang und im Ganzen. Das sah halt echt gut aus. Und ja, ich muss halt so ein bisschen Augenrollen natürlich bei der Message, Fernsehen ist Religion, so ein bisschen, so ja, okay,
Ja, das war ja aber auch
keine
nicht unbedingt die
Ahnung.
Message von der Folge
Ja,
insgesamt.
schon klar, aber du weißt, was ich ungefähr
Ja.
meine, also müssen sie, ja, okay,
Ja.
gut. Ja, so war halt ganz nett.
Natürlich muss man an der Stelle auch erwähnen, dass das so ein bisschen an diese ganze Heaven's Gate-Sache angelehnt war, die zu der Zeit ja irgendwie ein großes Ding war. Aber wenn man sich mal überlegt, was da eigentlich passiert, die eine Person, die ihm die ganze Zeit im Bett liegt und von dort aus ja mehrere Leute so manipuliert, dass sie sich am Ende sogar selbst umbringen, hat mich halt extrem an ein sehr 2020-iges griechisches Problem erinnert. Nämlich, das ist halt einfach original übertragbar auf Verschwörungstheoretiker, die da irgendwo, ja, vielleicht sogar im Exil sitzen und irgendeinen Wahnsinn ins Internet brüllen und sie finden dann halt einfach auch Leute, die sagen, ja, der hat doch absolut recht. Ja.
Okay.
Naja, das fand ich halt auch entsprechend interessant, dass zum einen sich die Geschichte so ein bisschen wiederholt, nur jetzt halt nicht irgendwie auf ein Raumschiff gewartet wird, was die Leute abholt, wenn sie sich im richtigen Moment umbringen, sondern in dem Fall eher, ja, dass sich diese Geschichte irgendwie wiederholt und auf der anderen Seite, dass das so thematisch passend ist zu auch der heutigen Zeit. Ja.
Ja.
Naja.
Und
deswegen fand ich die Folge interessant.
Okay. Ja, das ist halt immer ganz nett, halt nochmal so zu sehen, wie sich dann vielleicht Leute Internet, Fernsehen, irgendwas vorstellen.
Mhm.
Und wie es natürlich heutzutage ist.
Ja, ich fand es halt auch immer sehr, ich fand es in der Episode besonders lustig, als die da, also erstmal coole Szene, wo die durch mehrere Programme durchgeschaltet haben und gezeigt haben, wie gesellschaftlich relevant diese Sekte in dem zu dem Zeitpunkt ist. Aber auf der anderen Seite, die sind 2070 irgendwie, nee, 2060, keine Ahnung, und die seppen durch Programme durch. Weiß nicht. Okay. Hat sich die Zeit so ein bisschen wieder überholt.
Ja, das ist ja, ja. Genauso jetzt mit dem Programm, dem Bounty Hunter Programm, was man ja auch immer hat. So, wir haben ja so 2, 3 Running Gags, einmal die drei Alten, die sind ja auch in Carolyn Tuesday vorgekommen, die immer irgendwo alle überall da sind. Und dann halt natürlich jetzt hier das Bounty Hunter Programm, wo ich auch echt in der ersten Episode, als es, ich glaube, es kam auch schon in der ersten Episode vor, als ich einfach das Character Design von der Dame gesehen habe, einfach der Hairstyle, wo ich sofort, ach, wie geil, wir sind in den 90ern Anime.
Ja, ist so.
Es war halt einfach so, oh ja. Gut, aber jetzt kommen dann die letzten drei Episoden mit Episode 24 beginnend, wo das Anfang vom Ende ist, sag ich mal so.
Mhm.
Ich habe ja schon gesagt, also für mich waren die charaktergetriebenen Episoden immer so das Highlight jetzt von dem Ganzen. Und dazu hat halt jetzt vorher schon gehört mit Faith Story, einmal natürlich, wo ihr erfahren, was es mit ihr auf sich hat, und dann die Videokassette. Und die spielt ja jetzt eine Rolle, weil sie jetzt versucht mit Ed zusammen, das finde ich auch ganz schön, dass jetzt natürlich Ed auch noch so der Zweitcharakter da ist in der Episode, ihr zu Hause zu finden. Also zu finden, wo halt dieser Wasserspeier war. Und ja,
dann teilen die sich ja so ein bisschen auf.
Genau, und das ist ja dann ihre Episode. Ich fand es ein bisschen schade mit dem komischen Zufall, dass jetzt auf einmal ihre alte Freundin noch da wohnt, zufällig da dann mit dem Rollstuhl hingeht. Oder,
ja, das kaufe ich noch. Also, das geht noch.
Okay. Hätte ich nicht gebraucht. Also, das hätte man ja nicht mal gebraucht, oder?
Aber wenn es... Nee, ja, doch. Nee, eigentlich nicht.
Ja.
Ich finde dieses... Doch, hätte man schon gebraucht. Weil Faye, ja, nee, hören wir doch erstmal zu.
Ja, nee, ich meine einfach, dass du dich wieder umentscheidest, Lukas.
Ich habe mich nur gerade erst erinnert.
Okay.
Da kommt ja dann die Enkelin von der Freundin von Faye dazu. Und die Freundin fragt dann, hey, weißt du, wer das ist? Und Faye sagt dann, ich bin nur ein Geist. Also natürlich in Referenz auf das, was die alte Frau zuerst zu ihr gesagt hat, weil, oh, du siehst noch aus wie damals. Ich dachte erst, du bist ein Geist. Weil sie ist halt nicht mehr die Person von damals. Es liegt halt zwischendrin so viel Zeit und sie kann halt nicht zu dem reconnecten. Und das ist in dem Moment, spricht sie so ein bisschen das aus, was sie gerade realisiert hat. Mhm. Und das fand ich dann doch relativ relevant. Also entsprechend fand ich es auch relativ wichtig, dass da auch entsprechend eine alte Freundin von ihr nochmal aufgetaucht ist.
Okay. Ja,
ich weiß. Aber was ich in der Episode besonders gefeiert habe, ist, dass Faye praktisch Ed sagt, hey, du musst einen Ort finden, wo du dich zu Hause fühlst, noch in Referenz zu dem, dass sie ihr altes Zuhause finden will. Ed nimmt das natürlich dann zu Herzen und verlässt die Bebop. Und Faye kommt halt buchstäblich die nächste Episode zurück und sagt, ja, ich glaube doch, die Bebop ist eher so mein Zuhause.
Und das habe ich nicht auch gemeint mit Ed, wie sie einfach genauso, wie sie halt eingestiegen ist, sie war halt da, ist dann wieder weg, hat leider einen mitgenommen, den hätte doch gehabt. Und weil so hat jetzt auch uns irgendwie Watanabe gesagt, ja, für die letzten zwei Episoden ist sie auch nicht wichtig. Das ist halt eigentlich nur die drei erwachsenen Personen, die irgendwie wichtig sind. Die anderen waren halt irgendwie so Nebencharaktere, die man obwohl halt so auch, für ein bisschen Abwechslung eingebaut hatte.
Obwohl auch da die Verbindung zwischen Spike und Faye echt gut nochmal rauskommt, indem das Faye gesagt hat, hey, ich möchte meine Vergangenheit zurücklassen, ich möchte in der Bebop mein neues Zuhause finden.
Ja.
Spike löst dann ja auch so diese Nummer mit seinen zwei Augen auf.
Ja.
Dass die eine, darum, dass es eine, in Anführungszeichen, metaphorisch nur die Vergangenheit sieht.
Ja.
Ja.
Darum, das hat für mich alles dann Faye als für mich den besten Charakter in der Serie etabliert. Und genau. Ja,
auf jeden Fall die beiden, diese Verbindung funktioniert halt einfach auch echt gut, dass sie ihm auch sagt, dass er nicht gehen soll, dass er seinen Tod sucht und dass das. Ja.
Aber am Ende von Episode 24 wussten wir ja noch nicht, dass Faye einfach dann fast wieder sofort kommt. Weil wir hatten ja dann am Schluss, als der Song einsetzt, Ed geht, wir haben Faye, die in ihrem Umriss des Hauses schläft, oder war das da oder war das noch nicht da?
Das war da.
Okay, das war da. Dann haben wir halt, ich glaube, Jet und Spike waren auch gerade wahrscheinlich irgendwo einzeln. Und das hat halt einen schon wehmütig gemacht, weil wir haben jetzt halt dann schon 23, 24 Episoden mit diesen Charakteren verbracht. Und man merkt dann so langsam, oh, richtig, es geht langsam zu Ende. Es
ist nur eine Doppelfolge übrig.
Ja, aber echt einfach, als diese Ad-Episode kam, ist einfach, das ist halt bezeichnend für diesen Charakter. Das ist einfach, das beschreibt diesen Charakter. Geht einfach, niemand interessiert's und das war's.
Nee, auch diese Wankelmütigkeit. Erst dieses.
Wieso hat sie den Hund mitgenommen, Lukas? Wieso? Wieso hat sie einen mitgenommen?
Ich finde halt diese Wankelmütigkeit sehr bezeichnend. Erst dieses. Ich möchte dieses Waisenhaus nochmal besuchen. Ich möchte nochmal dahin. Ich möchte nochmal dahin. Oh, mein Vater, hallo, darf ich bei dir mit? Und der Vater ist ja genauso, der haut ja auch einfach ab, ohne was zu sagen. Was ja auch schon mal,
Kurze Frage.
Letztendlich,
mach weiter.
Letztendlich finde ich es auch echt gut, dass sie als relativ junge Person gesagt hat, okay, weißt du was, ich ziehe in die Welt, ich werde selbst erwachsen, ich suche mir selbst mein Zuhause.
Okay. Gut. Und dann kommt die letzte Doppelfolge, das große Finale, wo es jetzt um Spikes Hintergrundgeschichte, Abschluss des Character Arcs geht, um Abschluss der ganzen Crew. Also, wir haben ja schon gesagt, dass selbst Faye's Character Arc dann noch darin kulminiert, in einer Schlusskonfrontation mit Spike. Beziehungsweise halt Jet hat mäßig viel noch dann zu tun, nachdem er angeschossen wird.
Ja.
Aber natürlich, er hat trotzdem auch noch, wenn die sich dann unterhalten und so weiter, natürlich auch noch eine Funktion.
Das ist hauptsächlich noch Spike, Julia und Vicious, die da.
Ja, auch wenn da.
Und in der letzten, ja.
Da war eigentlich noch ein Ticken. Das ist wieder auch so. Was? Ihr zeigt jetzt einfach nochmal das, was ihr in Episode 5 gezeigt habt? Nicht viel mehr? Weil viel mehr war da jetzt auch nicht. Ich glaube, sie haben einmal noch gezeigt, dass halt nicht nur Vicious mit Julia geschlafen hat, sondern auch Spike. Und sonst waren die meisten anderen Flashback-Szenen waren eigentlich auch nochmal fast genau das gleiche. Also wir haben mehr erfahren, glaube ich, durch das ID, so ungefähr.
Ja. Was wollte ich noch sagen? Ach so, ja. Und irgendwie das ist so gut, das ist dieses dass wir dieses Standoff zwischen Vicious und Spike haben, was ja auch dieses Samurai-Standoff ist und so weiter. Wir haben ja vorher, die letzten paar Folgen führen alle so zu diesem Punkt, dass Spike Personen nicht mag, die ihm zu ähnlich sind und in Vicious jemanden sieht, der ihm zu ähnlich ist. Dass Vicious im Prinzip nur eine Person, und zwar Spike, respektiert. Indem dass er halt auch sagt, es gibt nur eine Person, die mich umbringen kann und es gibt nur eine Person, die dich umbringen kann. Und dass es eben sie gegenseitig sind. Das funktioniert irgendwie alles so gut. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, durch das, dass Vicious in dem ersten Zweiteiler kurz vorgekommen ist und in Episode 5 halt viel und hier in 25, 26 nochmal viel, dass das irgendwie alles nicht so geil aufgebaut war, wie es hätte aufgebaut sein
Ja,
können. Für so
das war
einen
auf jeden Fall.
Send-off, für so einen
Ja.
letzten,
Das war
so eine
nämlich.
große Katharsis am Ende.
Ja, darum, das habe ich ja gesagt, mit dem Reinspringen, das war mir dann irgendwie so ein bisschen, gerade weil das, was ich eben erwähnt habe, mit dass nochmal Sachen wiederholt wurden, nicht nochmal irgendwie ein bisschen mehr rausgeholt, aufgeholt. Weil zum Beispiel, was war jetzt dein letzter Auftrag oder so? Und selbst zur Auflösung wie, weil hat ja gesehen, wie anscheinend dann, was wir jetzt erfahren, wahrscheinlich Spike ist, der gerade am Auge operiert wurde. Das war ja, hat man ja am Anfang nur so gesehen, dass irgendwer operiert wurde. Und das hat sich jetzt auch nur so, wow, er hat halt ein zweites Auge bekommen. Ich finde zwar das ganze Thema bei ihm mit dem Traum, es ist alles nur ein Traum, das, also was Spike mit der Vergangenheit und so weiter. Seine Figur finde ich gut. Also die Idee finde ich gut, aber ich hätte es nochmal einen Ticken besser ausgeführt bekommen. Zum Beispiel halt das Gespräch zwischen Faye und ihm. Sowas hätte ich halt nochmal in dem Maße vielleicht nochmal ein bisschen mehr gehabt. Aber ich finde zumindest zu Spike, dem Charakter, finde ich es passt. Dann natürlich auch zum Ende passt. Fand ich gut, aber halt dadurch, dass es episodisch war, auf die Breite hätte man dann das Ganze nochmal ausbreiten können. Ja. Ja, Episode 25 ist ja so ein bisschen der Aufbau dann halt, dass Faye
Ja,
trifft
das Setup mit.
Julia, treffen sich wieder.
Vicious versucht, gegen das Syndikat zu putschen, beziehungsweise gegen die Führenden.
Ja. Stirbt Julia schon in der
Was er.
25.?
Hä?
Stirbt Julia in der 25. Episode oder in der 26.?
Oh, das kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen. Aber
Verschwimmt so ein
was ich
bisschen.
gerade halt sagen wollte, das ist halt so, dass. Das setzt diese Handlung in Bewegung, dass Vicious versucht zu putschen, weil dann möchte das Syndikat wirklich auch alle, die irgendwie was damit zu tun haben, ja loswerden. Was ja auch dann zu einem großen Problem für Spike wird, weil sonst hätte es ihm ja am Arsch vorbeigehen können. Das wird zu einem großen Problem für Julia, sonst hätten die ja auch gar nicht zusammengefunden. Und entsprechend, ja, ist das so das, was die Handlung dieses Finale loskickt. Also es ist ja nicht so ganz losgelöst, nur weil eine andere Figur, die irgendwie wichtig ist, aber eher an der Seite stand, diese Handlung dann losgetreten wird.
Genau. Und dann gehen wir jetzt einfach mal jetzt zum Ende. Also Julia stirbt, was eine sehr schöne Szene eigentlich war, gerade mit den Tauben so im Hintergrund.
Julia stirbt, was eigentlich ganz schön war.
Ja, so wie es aussah. Und halt natürlich auch
Ja,
wieder Firefight-mäßig alles Mögliche. Und natürlich auch die Dame, die wir, haben wir die in der ersten oder in der zweiten Episode gesehen?
ich glaube tatsächlich. Oh, das kann ich dir nicht mehr sagen.
Egal, auf jeden
Sorry.
Fall
Das war auf
ist
jeden Fall so
schöner.
die uns gesagt hat, dass Spike zwischendrin seinen Tod vorgetäuscht hat.
Ja, darum ganz schön, da
Irgendwann
nochmal
mal.
zurückzukommen. Aber dann kommt natürlich das Ende, als Jet sich verabschiedet von Spike, als dann der kleine Konflikt zwischen Faye und Spike, den ich einfach fucking großartig finde. Und dann
Ja, so gut.
einfach der Nut-Moment, wo einfach das ED einsetzt. Ah! Oh! Ah, es war so gut! Ich liebe es! Das ist einfach so gut! Ah! Das ist einfach so richtig geil
Ja.
gewesen. Come on, da hattest du doch auch richtig
Also,
Gänsehaut und gefeiert, oder? Als
beim
einfach
ersten
der
Mal auf
Boost
jeden Fall, beim
einsetzt.
zweiten Mal wusste ich ja, was passiert.
Ja.
Aber insgesamt ist halt einfach das Ende von Cowboy Bebop eins der nicht nur ikonischsten, sondern auch wirklich besten Anime-Enden, die wir überhaupt hatten. Und ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster.
Okay. Kommt auf jeden Fall der ganze Firefight, während die Musik halt ist. Dann am Schluss haben wir zwischen den beiden den Konflikt, also den Endkampf. Vicious stirbt und das ist jetzt immer so doof
Ja,
zu erzählen. Das
Spike.
ist, Spike geht die Treppe runter und gibt uns dann ein Bang. Ich weiß es nicht.
Es ist buchstäblich das Breaking Bad Ende. Der Hauptcharakter bricht zusammen und die Polizei ist auf dem Weg, und man weiß nicht, was genau passiert.
Ja, aber was sagst du zur Bang-Episode, weil die ja so ein bisschen vierte Wand leicht brechend.
Ach so, dass er das Bang macht. Ja,
Ich
ich
fand's,
finde es.
für mich
Ja.
hat's einen Ticken die Stimmung leicht untergraben, will ich schon sagen. Weil
Ich
es
fand das
so,
nicht unbedingt.
er hätte noch
Okay,
einen
ich.
Ticken mehr, er hätte noch einen Ticken mehr kaputt aussehen müssen, so ein bisschen. Weil es war so ein bisschen so, er grinst, macht Bang und fällt dann so einfach runter. Und es hat so eine leichte Komik für mich gehabt in dem Moment. Fand ich ein bisschen
Ich
schade.
finde, wenn du es nicht als vierten Wandbruch siehst, sondern als tatsächlich er ist nicht mehr bewaffnet, und die Polizei umstellt ihn so langsam, dass das so ein bisschen der letzte Fight ist, der noch in ihm ist, bevor er zusammenbricht. So fand ich es thematisch nämlich eigentlich ganz gut. Wenn du es halt als vierten Wandbruch siehst, ja, dann ist es ein
Ja,
bisschen
stell dir es mal
cheesy, dann
vor.
ist es ein bisschen doof.
Ja, aber auch selbst so, wenn er jetzt da bei den Syndikatstypen, wenn er die anguckt und noch so Bang macht und einfach so zusammenbricht, wirkt ein bisschen komisch. Weil für mich hätte es, glaube ich, besser funktioniert, entweder wenn man kurz schwarz blende und dann sieht, wie er halt auf der Treppe liegt, oder wenn er nicht so komisch nach unten gefallen wäre. Das war für mich so ein bisschen, weil der macht jetzt Bang und dann fällt er so komisch nach unten. Wenn er dann irgendwie entweder nach hinten oder so ein bisschen zur Seite, so langsam, wo man sieht, dass seine Augen auch so langsam zugehen, das hätte für mich ein bisschen besser gepasst, glaube ich. Weil so war das für mich leider ein Ticken so.
Ja, ich finde, das hat gepasst.
Ja. Dann auf jeden Fall hat man dann diese komische Engelsmusik, wo es dann schön in den Weltraum geht und dann, ich weiß nicht. Ist halt schwarz-weiß, wie halt auf dem Boden liegt, ob es jetzt unbedingt zu wie ist der englische Titel, japanische Titel, englische Titel, also wie bei Megalobox Joe, die das Original 68, Ashita no Joe, dass es
Ja.
da so ein bisschen auch in die Richtung geht. Naja, und dann haben wir auch wieder, was wir erwähnt haben, das nicht See You Space Cowboy als Endcard oder Endspruch, sondern you're gonna carry that weight.
Yep.
Und das war's mit der Serie Cowboy Bebop. Ja.
Ja, du, möchtest du noch ein Fazit geben?
Ich glaube, das, was ich so gesagt habe, also ich war am Schluss emotional, speziell die letzten paar Episoden, wo man sich dann so lange gemerkt hat, man verabschiedet sich vom Cast. Hat schon gewirkt. Es gibt sehr viele Hype-Momente. Die Action ist einfach mega. Dann, dadurch, dass es halt audiovisuell in den 98er, also 1998, mit Cell-Animation gemacht wird und Feuergefechte, alles mögliche, ist halt super. Nur für mich funktioniert das Episodische oft nicht so gut. Die besten Episoden fand ich die charaktergetriebenen Episoden oder die ein, zwei, wo sie halt krass aufs Audiovisuelle gegangen sind. Genau, aber es war schon leider öfters mal, dass ich so ein bisschen gedacht habe, okay, ich könnte jetzt auch mal ins nächste Setting, also nächste Episode gehen.
Okay.
Genau, aber ist ein Klassiker und ich verstehe auch wieso.
Ich liebe halt diese Art Serie. Ghost in the Shell Standalone Complex macht das ja genauso, dass viele eher kleine Fälle bearbeitet werden, die dann nochmal irgendwie die Welt showcasen, die nochmal irgendwie ein philosophisches Konzept oder so showcasen, und einfach mal zeigen, ja, so ein Gedankenexperiment damit zeigen. Und dann immer so ein bisschen die, ja, die Spezialepisoden haben, wo es dann doch nochmal irgendwie alles zusammenläuft. Das hatten wir hier bei Cowboy Bebop halt, bei Ghost in the Shell haben wir das halt auch. Ich mag das einfach. Deswegen auch sowas wie Paranoia Agent geht für mich auch in dieselbe Richtung, wo du auch jede Episode einen neuen Fokuspunkt hast, einen neuen Charakter. Und das dann erst am Ende so langsam zusammenläuft. Ja, weil ich das besonders liebe, ist halt auch Cowboy Bebop für mich irgendwo was Besonderes. Aber wie du es zwischendrin schon gesagt hast, es gibt schon einige Folgen, die halt einfach nicht funktionieren. Und das muss man halt auch so sagen. Und es werden wahrscheinlich für jede Person andere Episoden sein. Aber es wird halt trotzdem so sein.
Okay.
Deswegen, ja, ich liebe einfach die Serie. Ich hoffe, dass einige Leute sich noch die Animationsserie anschauen, weil ich befürchte, dass die Netflix-Serie sehr A, vernetflixt wird, wo dann die meisten Sachen nur noch dialoggesteuert funktionieren. Also, dass wir weniger diese optischen Eindrücke bekommen, die ja wirklich gut sind bei Cowboy Bebop. Diese Kleinigkeiten, wie wenn Spike jemanden noch schnell was in die Tasche schmeißt, bevor er ja gegen die Person kämpft oder bevor die Person abhaut oder sowas. Dass wir sowas halt leider weniger sehen werden. Und das ist eigentlich für mich ein größeres Problem, dass ich mir denke, dass das so wahrscheinlich umgesetzt wird, als dass das irgendwie jetzt real umgesetzt wird.
Wollen wir
Ja.
dann kurz auf Netflix Realserie eingehen, wenn wir dann den Film gleich kurz nochmal besprochen haben? Oder willst du gar keinen Teil dazu machen?
Das ist eigentlich, glaube ich, alles, was ich dazu sagen kann, dass
Okay.
ich mir echt Sorgen mache, dass es eben auf diese Art und Weise vernetflixt wird, und nicht irgendwie, ja, mit dem Source Material und mit den Themen und mit der Gewichtung dieser ständig ändernden Umgebung verfilmt wird.
Guckst du oder hast du den Trailer dir angeguckt? Oder die Trailer? Den Trailer?
Ich habe das Opening gesehen und habe schon gedacht, oh Gott, das wird
Okay, ja.
furchtbar.
Ja.
Weil da kann man kurz was dazu sagen. Cowboy Bebop hat eins der ikonischsten Openings und mir war relativ klar, dass sie versuchen werden, das möglichst akkurat nachzustellen in der Realfilmserie. Aber mir war auch direkt klar, dass das nicht funktionieren kann und wer sich das angeguckt hat, dem ist auch klar, warum das nicht funktionieren kann.
Okay. Ja, ich habe natürlich danach mir zumindest angeguckt, die Trailer oder das Material, was es halt so draußen gibt. Einfach nur, um so ein bisschen einzuschätzen, wie es ist. Also, ich werde es mir auch nicht angucken. Ich hätte es auch vorher mir gedacht, dass ich angeguckt hätte. Außer auf jeden Fall, das Internet hätte gesagt, dass es eine der besten Serien aller Zeiten so ungefähr wäre. Aber ja, also für mich, man sieht ganz lustig, man sieht halt, welche Punkte sie aufgreifen, zum Beispiel das mit den komischen Ökoterroristen, der Teddybomber, man sieht sogar hier auch Matt Pirro, also den Clown. War noch irgendwas, was gewesen war? Ich glaube, den Hund entführt hat, einen damals, war glaube ich auch noch so. Das Ding ist halt, es wirkt einfach für mich so wie eine High-Budget-YouTube-Produktion. Also wie du früher halt so YouTube, zum Beispiel hier Freddy Wong, Rocket Jump oder so, was die so schaffen. Und die Kostüme sind halt alle so, ist mir ein Ticken zum Beispiel auch dann zu hell gewesen, sowas. Und es wirkt auch leicht, also die Umgebung, weil wir haben ja gesagt, das ist ja so Alien-Umgebung mäßig. Und es gibt so eine Szene, wo man halt so ein Radar sieht, wie halt so man Radar kennt. Und es wirkt halt einfach wie. Du kennst das Radar aus Dragon Ball, ne? Wo die Dragon Balls waren, die man so drauf sieht, wo ein Dragon Ball ist.
Nö, kenne ich nicht.
Okay, die Zuhörer wissen das hoffentlich. Und das als
Wahrscheinlich, ja.
Spielzeug hat man einfach in die Kulisse eingebaut, so ungefähr, weil das wirkt viel zu sauber, so ein bisschen.
Ja,
Ja.
das ist so ein bisschen da, also bei einer Cowboy Bebop-Serie erwarte ich eigentlich, dass gerade die Kulissen und die Requisiten einfach richtig hohe Qualität haben, am besten auch direkt aus Metall gefertigt sind und dann irgendwie ein bisschen verschlissen werden.
Ich habe zum Beispiel,
Weil,
ja.
ja, weil das, wir hatten es ja schon ein bisschen gesagt, dieses etwas ramponierte Metallische und auch zum Beispiel Eds Computer muss halt einfach in so einer Pappbox sein. Anders macht das halt keinen Sinn.
Ja,
Und
und
ob da
ich.
jetzt Tomate draufsteht oder Tomato oder Potato oder was auch immer, ist egal, aber es muss halt in so einer Kiste drin sein, weil das ist das, was thematisch relevant ist.
Ja, und ich muss halt sagen, ich habe eigentlich nichts dagegen, wenn es irgendwie Live-Remakes von Anime gibt, kann man halt versuchen. Man muss halt dann so machen, wie zum Beispiel auch eine Adaption von Buch in Film, Buch in Anime, Manga zu Anime, damit man, dass man halt sein Medium nutzt und auch seine Limitierung kennt. Und ich fand zum Beispiel, wenn jetzt den Death Note-Film habe ich nicht mir angeguckt, aber wenn du zumindest ansiehst, wie er aussieht, finde ich ihn schon okay. Und selbst ein Setting nach Amerika machen, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Da war halt der Film dann nicht so gut, wenn
Ich
so
bin auch
gehört
jemand,
hatte.
der hat bis zum Schluss verteidigt, dass diese Vorlage halt amerikanisiert werden muss für so eine Serie und
Ja,
dass
oder
es
kann.
durchaus Sinn macht, wie es gemacht wurde. Aber dann habe ich den Film halt gesehen und da hat halt gar nichts gestimmt. Also da hat nichts funktioniert, außer vielleicht das Setting noch so halbwegs. Aber naja.
Ja, und zumindest was ich gesehen hatte, war jetzt so, dass für mich, wie gesagt, wieder High-Budget-YouTube-Produktion sieht so aus. Das Color Grading fand ich darum nicht so passend zu dem. Es gibt zwar auch helle Szenen und halt das Jessica so ein bisschen, wenn man das übertragen will, aber ich habe zu wenig dunkel gesehen. Die Kostüme, also zum Beispiel Teddy Bomber und speziell der Clown, der natürlich schlecht zu übertragen ist, aber hat für mich gar nicht gepasst
Ja,
und sieht
wenn
super
überhaupt.
billig aus.
Ich glaube nicht, dass man den gut übertragen,
Ja,
also dass man
und
den überhaupt übertragen
mir
kann
war
in
halt
das Spiel.
zumindest auch so, ich habe ja gesagt, dass ich den Humor in Cowboy Bebop, so wie er war, richtig gut fand, war halt für mich dann wieder zu sehr in der humoristischen Richtung, weil ich da gesehen habe, zu wieder Quip-Humor so. Und Faye hat mir halt speziell dann so, was ich bis jetzt gehört habe, ich hoffe, dass die dann Charakter-Arc vielleicht besser machen können, hat mir da auch noch nicht so gut gefallen. Weil das ist halt die Chance. Das, was wir ja sagen, dass durchs Episodische ist plotmäßig, Charakter-Arc-mäßig Ticken zu wenig gewesen. Das hätte man dann zum Beispiel sich drauf konzentrieren können in einer Live-Action-Adaption. Aber okay.
Jetzt reden wir doch viel über die Netflix-Serie.
Nö, das war jetzt einfach nur kurz einmal.
Nee, ich muss noch kurz was sagen zu dieser Pyro-Episode mit dem Clown. Und zwar, ich glaube, das ist tatsächlich die Episode, an dem man erkennen kann, ob die Leute das verstanden haben oder nicht. Weil dieser Clown ist so hochstilisiert und so eng verwoben mit dem Medium Anime, dass du den so nicht im Film umsetzen kannst. Deswegen musst du dir nicht überlegen, wie kriege ich es hin, dass ich den Clown wie einen Ballon aussehen lasse und fliegen lasse, sondern wie kriege ich es hin, einen gefährlichen, nicht rationalen Serienkiller auf die Leinwand zu bringen, der eben dieses diese Hintergrundgeschichte hat und wie kriege ich am Ende diesen Gut-Punch hin, dass die Leute es zu dem Zeitpunkt rausfinden, wo es nicht mehr relevant wird.
Ja, das war auch.
Und da ist halt relativ unwichtig, dass es ein fliegender Clown ist. Und deswegen musst du da halt auch wirklich dir ein anderes Konzept ausdenken, weil das kriegst du so nicht umgesetzt.
Das war
Und das ist
für.
halt die Stärke von einer guten Adaption im Vergleich zu, ich mache das Bild für Bild, aber dafür funktioniert halt nichts mehr.
Ja, das war für mich zumindest das, was ich so, als ich die Folge damals gesehen hatte, dachte ich. Der Regisseur, der die Adaption macht, der hat so Bock, diese Folge zu machen, weil da kann man ja einfach so eine richtig geile Noir-Folge draus machen mit Dunkel und so weiter. Und zumindest die eine Szene, die man von ihm gesehen hat, im, ich weiß nicht, ob es Tank-Opening oder im Trailer war, war halt eher natürlich dann anders stilisiert. Also der sieht schon viel anders aus. Das ist auch für mich jetzt nicht unbedingt das Problem. Aber der war so im Hellen auf so einem Karussell und es hat für mich so die Stimmung nicht gepasst. Das war ein bisschen weird, weil eigentlich er kam ja immer im Dunkeln vor in der Serie, oder? Das war ja so.
Ja, das Hellste war noch, wo er so im fahlen Schein der
Ja,
Straßenlaternen
sowas darum. Fand ich ein bisschen
die
komisch.
Leute.
Es wirkte so klinisch, wo er sich da so befunden hatte, so oben auf dem Karussell. Egal. Aber kommen wir jetzt zu Knockin' on Heaven's Door, der 2001 erschienene
Ja,
Sequel-Movie.
müsste 2001 sein.
Ja, beziehungsweise nicht Sequel, sondern erst danach erschienen, aber spielt zwischen irgendwie 23, 24 Episode, irgendwie so da. Ich glaube
Ja,
auch,
ich
da
gehe
können
mal
wir
davon
so.
aus, dass es irgendwo in der Mitte halt spielt. Das ist nicht super
Ja.
wichtig, wo genau.
So ganz gut durchgehen, weil ich glaube, viel kann man jetzt auch nicht sagen. Ich hätte es jetzt beschrieben, dass der Film wie eine Episode ist, nur mit Filmlänge und Qualität. Also gerade
Absolut.
die
Absolut.
Action-Szenen. Wir sehen natürlich diesmal statt 4 zu 3, wie vorher, ist jetzt halt 16 zu 9, 21 zu 9, weiß ich jetzt nicht.
Und ich glaube auch, wie eine Episode kann man hier einfach sagen, wenn einem diese Art, dieses philosophische Problem, dieses Setting interessiert, wenn es einem Spaß macht, dann wird man den Film feiern, ansonsten wird man ihn halt nicht feiern, so wie eben bei jeder einzelnen
Ja,
Episode.
das ist halt einfach ein guter Actionfilm, so würde ich ihn beschreiben. Die kann man auch ohne
Das
die
auf jeden
Serie
Fall.
gesehen zu haben gucken. Darum hat mir richtig gut gefallen. Musik ist auch wieder gut. Diesmal wirkt es auch so ein bisschen manchmal musikvideomäßig, als ob jetzt halt so ein Song gespielt werden muss, so ein bisschen.
Ja.
Und ich fand halt zumindest ganz schön das Setting. Es wirkte ein bisschen geerdeter, weil es eher so eine Großstadt, wo auch normale Autos fahren. Ich fand das Nahe Osten-Setting, das ja zwischendrin so rein drin war, fand ich ganz cool. Und
Ja, das fand ich auch richtig gut. Das sieht man in Anime so selten.
genau, und sonst halt die Actionsequenzen am Anfang im Supermarkt, in der Bahn. Zum Ende hin ist halt cool, also hat richtig gut gefallen. Und da ich das natürlich auch ein paar Jährchen später ist, sind auch ein paar 3D-Elemente wieder reingekommen, die diesmal nicht so auffallend ist, weil in der Originalserie war auch öfters mal so, als man Kamerafahrten gemacht hat. Das kennt man ja heutzutage von Ufotable zum Beispiel, wo dann
Ja.
das 2D-Ding, also der 2D-Charakter war und man irgendwie
Ja.
3D gehabt hatte, dass halt selbst der 2D-Charakter Kantenflimmern hatte und es war hier eigentlich gar nicht mehr. Und das hat dann halt für mich eigentlich super gepasst. Es gab halt auch so kleine Sachen wie zum Beispiel die Wetterkontrolle, die zum Worldbuilding noch so ein bisschen oder beigetragen hatte.
Ja.
Dass
Ja.
halt sowas gibt, dass man natürlich, wenn man auf dem Planet ist, der halt eigentlich nur bewohnbar wurde durch Menschen gemacht, dass es sowas gibt wie Wetterkontrolle, weil es hat halt kein eigenes Wetter und so. Ja. Und ja, sieht halt gut aus. Hintergrundcharaktere, wenn die irgendwie wo langlaufen, dann haben die alle irgendwie Gesichter. Es wirkt immer so komisch, weil es einfach so, das ist man nicht gewohnt, dass die
Ja,
alle so
das ist
gut
halt aber auch
aussehen.
einfach Cowboy Bebop in Filmqualität.
Ja.
Ich glaube, viel mehr kann man auch gar nicht tatsächlich dazu sagen.
Ja, ich fand den Antagonisten mit, dass natürlich wir jetzt die Serie gesehen haben, wir wissen jetzt das mit Spike Traum oder nicht, fand ich ganz gut, wie das Theme da reingepackt wurde. Genau.
Ja. Ja, doch, kann man so sagen. Ich finde dieses, ja, ich finde diese Nanomachines sind irgendwie ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu Science-Fiction-mäßig. Genau,
Nanomachines-san.
genau das habe ich mir auch gedacht. Das ist mir ein bisschen zu Science-Fiction-mäßig
Okay.
für Cowboy Bebop. Das, nee, nicht zu Science-Fiction, zu High Concept, zu High Technology für Cowboy Bebop. Aber ansonsten habe ich da auch echt Bock drauf. Auch das, was auch so ein geiler Touch ist, dass der Antagonist Vincent einfach mit diesen Kugeln Solitär spielt. Was ja ein Spiel ist, was man alleine spielen kann, was eins der wenigen Singleplayer-Brettspiele ist. Das finde ich einfach so ein guter Touch. Auch einfach mit seiner Motivation.
Ja.
Aber das war es auch schon dazu, das wollte ich nur kurz sagen.
Ja.
Ansonsten, wie gesagt, alles, was da an Thematik drin ist, muss man halt mögen. Wie bei einer Episode.
Was mir so Kleinigkeiten kann man noch kurz sagen. Bahnhof Alexanderplatz hat mich
Ja,
überrascht.
habe ich auch gedacht.
So,
Oh,
okay,
Moment,
wenigstens zusammen.
warte.
Wo waren wir denn? Waren wir nicht gerade auf dem Mars? Wie ist es jetzt?
Ja,
Hä? Ist es jetzt
ja,
irgendwie ganz komisch? Was für eine Stadt? Es wirkt ganz komisch. Okay.
ja.
Und die Vehikel, über die wir reden wollten. Über welche wolltest du reden?
Ach so, ja, die diese Sicherheitsbehörde oder Polizei oder sowas benutzt hat, um Spike zu verfolgen.
Ach, diese. Die.
Ja,
Oh, Schüsseln, diese
diese.
Fliegen, die so ein bisschen wirkten wie. Wie heißt denn?
Ja.
Das hat mich nämlich auch an was
So
erinnert.
ein bisschen dieses Oblivion-Logo, nur als Flugschiff.
Ja, genau. Nee, ich musste eher lachen, weil als die Polizisten abgeworfen wurden, oder die Armee, mit diesen kleinen Autos, wo die da zu zweit da drauf sitzen, auf diesen kleinen Fahrzeugen da. Ich kann nicht mehr vor lachen. Das sah so doof
Gut.
aus.
Offensichtlich sind halt einfach die Sicherheitsbehörden in 2070 nur noch mit Witzfahrzeugen ausgestattet.
Ja, ich
Gut zu
konnte nicht mehr.
wissen.
Es war so gut, wie die da drauf, weil die ist auch so hoch. Ach Gott. Ja.
Ja.
Ja. Sonst halt keine Ahnung. Der Endkampf war halt ganz cool mit dem Regen und der 3D-Kamera, um das Ganze Um den Eiffelturm, sage ich jetzt einfach.
Da war ich auch richtig beeindruckt. Ja,
Ja.
Funktürme werden auch gleich nochmal relevant, glaube ich.
Ja. Und sonst wurde man halt dann nochmal schön angegriffen bei der Endcard. Are you living in the real world? Was? Nein, hört auf!
No, I don't think so. Ja.
Ja. War auf jeden Fall ganz cool, hat mich nochmal gefreut. Es war auch, glaube ich, von dem Film sind auch
Ach,
die
eine
meisten.
Sache wollte ich
Ja.
noch ansprechen. Die Eröffnungsszene ist ja fantastisch mit dem Supermarkt.
Ja, wie gesagt, der Supermarkt ist so großartig, ey. Oh, hatte ich so Bock drauf, als das alles passiert ist. Gerade auch dann, das war halt so der Humor mit dann irgendwie so, hast du doch gesagt, es waren nur drei, so ungefähr und alles Mögliche.
Ja. Aber nicht nur
Ich
der Humor auch. Ich hab's, glaube ich, bei Cagliostro habe ich es ja auch hart gefeiert, dass einfach die Charaktere so gut eingeführt werden für Leute, die die Serie nicht gesehen haben.
Ja.
Du hast halt auch wirklich alles da drin, bis hin zu diesem Hauptmotiv von Spike, dass er eben sein eigenes Leben so wenig wertschätzt und dann den Angreifer provoziert, die Waffe auf ihn zu richten, statt auf die alte Frau und ihn dann erschießt. Es ist so gut.
Ja, und halt.
Du hast halt wirklich bis zum tiefsten Punkt diese Charaktere innerhalb von einer Szene eingeführt. Also Spike und Chat in dem Fall.
Ja, und weil du es gerade gesagt hast wegen Charakteren, ich habe ja vorhin gesagt, hier fand ich auch Ed super gut eingebunden. Also sie hat auch wirklich ins Viererteam so gepasst, hat halt damit Sachen gemacht und sie hat ja noch ihre eigene Dinge machen können. Also ihre eigene
Ja.
Mission da einmal. Darum, das
Ja,
hat für mich
stimmt,
viel
mit dem
besser
Kürbis, das war ja
gepasst
auch
als die
richtig
Serie.
gut. Das war ja
Ja.
auch richtig gut.
Ja, nee, aber was ich sagen wollte, ist auch noch, dass oft, glaube ich, die Szenen, die man irgendwie als GIF oder irgendwas online mal sieht, sind auch aus dem Film, weil halt der Film nochmal besser oder gut aussieht. Zum Beispiel, keine Ahnung, als Spike am Anfang im Supermarkt halt Pistole zu sich hoch wirbelt und dann neben ihm hat. Natürlich, man kennt die Szene, die wird schon oft gequotet. Auch wenn ich glaube, die Übersetzung nicht ganz korrekt ist, aber ich liebe Frauen, die mich verwirbeln können, so ungefähr. Und natürlich dann halt der Kampf zwischen Elektra und Spike und ich glaube auch der
Ja,
in
im
der
Krankenhaus,
Monorail. Das
nee,
sind die
nicht
meisten, die nochmal
Krankenhaus.
irgendwie als GIFs
Ja,
herumschwirren. Aber gut, ich glaube, mehr muss man
nee,
echt
hat
nicht zum
echt
Film
Spaß
sagen.
gemacht. Also ich, das war ja auch so ein bisschen, den Film hatte ich vorher tatsächlich noch nicht gesehen, das ist das erste Mal. Und als du gesagt hast, hey, lass uns doch über Cowboy Bebop sprechen, habe ich gesagt, okay, ich rewatch das komplett unter einer Bedingung, wir nehmen auch noch den Film mit rein. Weil ich den unbedingt sehen wollte, auch schon länger, aber ich hatte halt einfach nie so die Zeit dazu oder die Motivation. Es gibt ja so viele Filme, die man schauen kann, dass ich gesagt habe, okay, jetzt die Gelegenheit nutzen wir. Genau.
Die haben wir auch gut genutzt.
Ja, ich habe mich gefreut, dass ich den Film nochmal gesehen habe.
Ja.
Oder zum ersten Mal gesehen habe in dem Fall. Ich habe mich gefreut, dass ich Cowboy Bebop nochmal gesehen habe. Von Cowboy Bebop gehen wir jetzt mal weiter zu Violet Evergarden. Da haben wir nämlich auch den Film gesehen, nachdem wir ja den Side-Movie schon vor 40 Episoden oder so besprochen haben, ist es jetzt auch Zeit für den Sequel-Movie. Ja,
Ja, denn es ist
genau.
letzten Monat, also bei euch vielleicht auch schon länger her, auf Netflix erschienen. Das heißt, ihr könnt jetzt auch nicht nur die Serie auf Netflix schauen, sondern dann jetzt auch den Sequel-Movie, also das wirkliche Sequel.
Haben wir heute eine Episode, die für Netflix-Abonnenten echt schön ist.
Ja, außer halt Knock in Heaven's Door, aber ja, schade. Ist halt so. Naja, auf jeden Fall. Genau, weil der Evergarden-Movie. Er ist letztes Jahr, Ende letzten Jahres in Japan erschienen. Er ist der Film, der jetzt, nachdem der Brandanschlag bei Kyoani passiert ist, in Entwicklung war und dann auch der erste, der danach fertig entwickelt wurde. Zwar ist Band der Freundschaft auch danach erschienen, aber ich glaube, ist er schon in Japan früher erschienen? Es war wieder so halb-halb, glaube ich, bei dem. Es war. Ist ja schon recht zeitnah dann daran erschienen. Das heißt, er war eigentlich schon fertig, nur nicht veröffentlicht worden. Das heißt, auch dann in den Credits am Schluss wird man wahrscheinlich einige Namen lesen, beziehungsweise ich nicht, weil ich kein Japanisch kann, die beim Anschlag umgekommen sind. Genau. Aber ich muss dann persönlich sagen, zweieinhalb Stunden, Violet Evergarden, Filmqualität auch nochmal, kann man wahrscheinlich sogar schon von der Serie eigentlich behaupten. Da freut man sich ja schon drauf.
Ich muss sagen, ich hatte hier ein ähnliches Problem wie bei dem Demon Slayer-Film, dass es sich sehr aufspaltbar in Episoden angefühlt hat. Aber das ist nur so ein Gefühl gewesen, weil letztendlich hättest du es nicht aufspalten können. Du hast eben diese dreistufige Geschichte, das, was einmal alles umfasst, eben diese Geschichte der Oh, ich will jetzt nicht zu... Nee, warte. Das ist ja direkt die Eröffnungsszene, also es ist kein Spoiler. Die Geschichte von der Tochter von der Frau, für die Violet jedes Jahr einen Brief verschickt hat. Also von der Großmutter von der Person. Und die sucht dann nach der Herkunft dieser Briefe. Das ist so das, was alles umspannt. Dann sehen wir erst, wie Violet einen Auftrag eines schwerkranken Jungen annimmt. Also wirklich Tearjerker-mäßig ist diese Story wie alles andere in Violet Evergarden sehr traurig, sehr melancholisch. Und dann bekommen wir natürlich noch den Main Act, dass der Major, also Violets Geliebter wieder auftaucht.
Kommen wir noch drauf.
ja gut, das ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler. Der ist im Kinoplakat halt, ne? Also, entsprechend, wir haben diese dreigliedrige Geschichte, jede fast die nächste. Und deswegen funktioniert das auch als episodisches Format wahrscheinlich nicht. Weil halt das doch irgendwie zusammengehört. Anders wie Violet Evergarden, was ja ähnlich wie Cowboy Bebop einfach jede Episode tatsächlich ein neues Thema irgendwie anfasst, einen neuen Fokus setzt, eine neue Hauptnebenfigur einführt. Mhm. Also tatsächlich gut ausgewählt, Julian, dass wir das heute beides gucken. Es war überhaupt nicht zufällig, weil einfach alles jetzt auf Netflix gelandet ist.
Ja. Also, was ich jetzt dann, nachdem wir es zusammengeschaut haben, mitgenommen habe, war, dass sie, oder dass Kyoto Animation gemerkt hatte, was für ein Meisterwerk sie mit Episode 10 aus der Serie geschaffen haben. Und darum erstens den Film damit umrahmt haben, mit was du ja gesagt hast, dass theoretisch die Familie, um die es in Episode 10 geht, den Rahmen bildet, weil
war das in der Light Novel? Ja, ich habe keine Ahnung,
von der Light Novel. Und dass sie ja da theoretisch, ich will nicht sagen 1:1, aber schon auch das, was dann Episode 10 ausmacht, dass sie das Element ja auch mehr oder weniger übernehmen für ihren Tearjerker-Moment, sagst du ja so. Das heißt, das ist ja nichts anderes. Sie haben gemerkt, oh, das funktioniert gut, das machen wir jetzt in der kleinen Abwandlung, machen wir das nochmal. Und
ja, für das mit dem Jungen, ja.
Ja, das halt so darum, ich sag ja, weil ich habe ja damals gesagt, Episode 10 ist für mich eine der besten Folgen aller Zeiten Anime, einer der besten so insgesamt Werke. Also ich, Episode 10 finde ich richtig, richtig stark. Das ist so in Medien insgesamt für mich einer der emotionalsten und besten Momente, die ich hier hatte. Finde ich auch einfach super aufgebaut.
Generell hat Violet Evergarden ja mehrere dieser Momente, wo man sich denkt, boah, es ist.
Also, es ist für mich, wie gesagt,
richtig fucking gut.
Diese Folge ist für mich eine 10 von 10. Also, es geht eigentlich nicht besser so. Und darum, ja, wie gesagt, ohne es jetzt unbedingt krass abwerten zu wollen. Und mit diesen zwei Sachen versuchen sie halt dann den Plotpoint, der aus der aus der Light Novel ist, mit. Dass jetzt er noch überlebt hatte und so weiter, weil das zumindest wusste ich auch, bevor ich jetzt Kivisual gesehen hatte, weil als damals die Serie halt rauskam und ich dann kurz durchgelesen habe, was halt bei Leuten oder von Leuten gesagt wurde, dass anders war, wie zum Beispiel die magischen Elemente, die ein bisschen rausgenommen wurde mit der Axt und so weiter, und dass halt beim Ende hin das, was hier so ein bisschen passiert, natürlich Kyoani-mäßig wahrscheinlich auch wieder schon ein bisschen mehr auch umgewandelt. Genau. Ich habe mich natürlich krass auf den Film gefreut. Kyoto Animation Filmqualität ist halt einfach, oh, sieht so gut aus. Es ist ja auch noch nicht mal, dass halt es an sich gut aussieht, sondern auch Regie, wie halt irgendwie die Szenen sind. Die sind auch fürs Kino gemacht. Wir konnten es jetzt nicht im Kino sehen. Ich war, glaube ich, zu einem Zeitpunkt hätte ich theoretisch reingehen können, aber habe dann wegen Corona gesagt, nee, das muss ich jetzt dann nicht tun. Das da kann ich
Ich
mich
glaube,
zurückhalten.
oh, wann lief das denn im deutschen Kino? Ich glaube nämlich, das war tatsächlich so in dem Zeitraum, wo meine zweite Impfung noch nicht so aktiv war.
Es wurde ja verschoben, also es war entweder kurz vorm Winterlockdown letztes Jahr oder das war dann, glaube ich, auch in der Zeit, wo weil ich war ja recht früh geimpft. Ich hätte, glaube ich, dann in den 2 Wochen, nachdem ich geimpft war oder so, oder zumindest in dem Zeitraum hätte ich auch mal reingehen können. Ja, darum, aber habe ich dann mich doch dagegen entschieden. Gerade weil auch die Kinos dann scheiße voll waren. Vergleichsweise dafür.
Ja,
Ja, aber zumindest, wie gesagt, das kann man sagen, genauso mit der Musik, weil ich sage ja einfach, Evan Call, der Violet Evergarden von der Serie, der Soundtrack ist einer meiner absoluten Lieblings-Soundtracks. Der ist so fucking großartig. Diesmal natürlich ein bisschen weit entwickelt, wie auch, kommen wir dazu, so ein bisschen die Charaktere und die Welt. Jetzt nicht so herausstechend. Man hat natürlich dann das, was er an Perfektion geschaffen hat, im Original-OST, ein bisschen remixed. Dann reicht es ja auch schon, dass man so das auch cool findet oder gut findet. Genau.
Ja, da musst du auch nicht noch mal komplett neu erfinden. Das macht, ich
Ja.
glaube, das will auch keiner.
Ja. Genau, also ich fand zumindest cool, wie das Ganze umrahmt wurde, die zwei Handlungen, beziehungsweise dazwischendrin kam ja auch noch ein bisschen. Ich persönlich muss jetzt dann auch sagen, weil man natürlich sofort durch die Umrahmung wusste mit der Episode 10, fand ich dann jetzt einfach mit dem Jungen das Ganze, bis auf wie es am Schluss aufgelöst wurde, sag ich mal, mit der neuen Technologie und so weiter, nicht so toll. Es hat mir schon so, als ob macht das Gleiche nochmal. Ich fand halt dann, wie es aufgelöst wurde, besser, hat mir gut gefallen. Aber das heißt, der ganze Punkt ist für mich ein bisschen rausgefallen, fand ich eher so. Ne? Und Violets Character Arc mit dem Ganzen finde ich, glaube ich, gut. Bis auf so ein, zwei Punkte. Ja.
Ja, ich muss auch sagen, so insgesamt ist es halt auch wirklich einfach ein guter Film. Da kannst du nicht viel. Okay, es ist sehr deutsch, das so zu sagen, aber da kann man nicht meckern. Es gibt wirklich wenige Punkte, wo man wirklich noch ordentliche Kritik ja, anbringen kann. Ich fand den ehrlich gesagt ein bisschen zu lang. 2,5 Stunden war echt ein
Ja, wie
bisschen
gesagt, man
lang
hätte für
für
mich
den
eigentlich das
Film.
Ganze mit dem Jungen einfach rausnehmen können, so.
Und dazu das, was ich gesagt habe, dass es sich so episodisch anfühlt, ist auch noch so ein bisschen mein Problem. Das ist aber eher sowas, was, also ich kann versuchen, das in Worte zu fassen, einfach beziehungsweise zu erklären, indem das einfach wirklich angefangen wird mit an Episode 10 anzuknüpfen. Dann geht es ein bisschen weiter, dann geht's weiter. Wir bekommen praktisch eine Episode, die wirkt wie so eine hey, wir machen jetzt die erste Folge von der zweiten Staffel. Hier sind noch mal übrigens alle Figuren, die wir so hatten, nur damit ihr es noch mal im Kopf habt, die dann auch später nicht mehr 100% wichtig waren.
Ich muss auch
Und
sagen,
so
zum
ein bisschen,
Beispiel.
so zieht sich halt das durch den ganzen Film. Deswegen fühlt sich das wahrscheinlich so episodisch für mich an. Aber es ist jetzt auch kein absoluter Dealbreaker. Es ist schon in Ordnung so.
Ja.
Ja, das sind so meine beiden größten Kritikpunkte. Und ich glaube nicht unbedingt, dass man das mit dem Jungen komplett hätte rauslassen können. Ja, weil
Okay.
das nochmal so ein bisschen die Verbundenheit von Violet zu diesem, zu ihrem Job, zu ihrem neuen Leben nochmal an einer relativ wichtigen Stelle meiner Meinung nach herausgestellt hat.
Okay, es wirkte
Und
für
dass sie
mich,
da eben auch nochmal
ja,
Verantwortungsgefühl
es
hat.
wirkte halt
Das
für
war ja auch so
mich,
ein bisschen der Grund, dass sie zurück wollte.
ja, für mich wirkte es halt, wie ich gesagt habe, dass man halt nochmal, macht das Gleiche nochmal ein bisschen anders und dass man nochmal das Coole, was man jetzt hat mit der Veränderung der Welt, Weil man muss ja auch sagen, die Welt von Violet Evergarden ist auch echt cool. Das ist so gemixt. Kontinent sieht aus wie Australien, mediterran und die Stadt heißt Leiden. Und dass es halt Technologie ja voranschreitet, was du ja cool findest oder wir insgesamt, glaube ich, cool finden.
Ja, generell dieses Thema, das Alte zurücklassen und das Neue irgendwie anzunehmen, ist ja so ein Kernaspekt jetzt von diesem
Richtig.
Film.
Und dann haben wir
Und
halt die
deswegen
Charaktere.
finde ich das mit dem Telefon halt auch cool, also dass Telefone immer weiter ausgebaut werden und auch die Rolle, die der Funkturm dann spielt, was ich im Spoilerteil, glaube ich, nochmal ansprechen werde.
Ja, und dass dann halt die Charaktere natürlich auch ein bisschen anderes Character Design haben, aber die haben ja größtenteils eigentlich gar keine wirkliche Rolle. Man hätte jetzt dann versucht, dann am Schluss noch den beiden, zum Beispiel noch die Rolle zu, irgendwie eine Rolle zuzuteilen, damit die halt für diesen einen Zwischenakt da noch was zu tun haben, so ein bisschen. Zum Beispiel
Ja, du
Erika habe ich
hast.
gar nicht erkannt. Ich so, wer ist das?
Ja,
Und dann
das war
so.
ein bisschen schwierig tatsächlich.
Ah, das ist die! Ah!
Aber dieser Arc von Iris war schon irgendwie wichtig.
Also, man hat halt das wieder
Also,
gebracht, weil man
wenn
hat.
man sagt, das mit dem Jungen war unwichtig, dann ist ihr Charakter-Arc halt
Ja,
auch
das war ja so was
unwichtig.
Kleines. Sie ist halt,
Dann hast
also
du auf
komm,
jeden
sie
Fall
hat doch
recht.
keine Rolle eigentlich wirklich gespielt. Es war einfach nochmal so ein bisschen,
Ja,
damit
doch,
man sich
stimmt.
nochmal. Es
Das
wirkte für mich alles, ob man halt diesen Arc irgendwie.
rechtfertigen
Richtig, genau.
müsste. Ja. Nee,
Oder sich so gedacht
man
haben, ach,
hätte
da
das
können wir
nicht
noch sie
rechtfertigen.
reinbringen, dann können wir noch sie
Da hast du auf
reinbringen
jeden
oder
Fall recht. Man hätte es
so.
nicht rechtfertigen müssen. Man hätte auch einfach so geglaubt, dass sie einfach Violet hilft, ohne dass sie da irgendwie noch eine eigene Motivation hat. Und es spielt auch so ein bisschen da rein, dass der Film halt auch echt ein bisschen zu lang eigentlich war.
Ja, dafür hätte man ihr halt zum Beispiel noch ein bisschen mehr und Besseres halt geben können oder so, finde ich. Weil du hast ja gesagt, dass man zum Beispiel, dass man zeigt mit Violets Arbeit nochmal das Ganze. Und da hätte man ja vielleicht bei den beiden nochmal mehr irgendwie Rivalität so in die Richtung vielleicht was machen können, anstatt das jetzt oder so. Egal.
Ja,
Das
genau.
ist ja
Hätte
auf jeden
man das
Fall.
aber alles aufgeblasen, hätte man es wirklich als 13-teilige Serie
Nein,
machen
das,
können.
ich meine ja mal, das hätte man auf jeden Fall nochmal Sachen rausnehmen können. Zum Beispiel, wir hatten ja so die Szene mit, dass Violet das ganze Ding schreibt für die Hymne und sowas, was ja schon mal, keine Ahnung, 7 Minuten war so ungefähr.
Stimmt, ja,
Dann
das
hatten
hätte
wir
man auch
noch
rausnehmen
das
können.
alles. Ich meine ja nur, das ist halt so ein bisschen so, okay. In Ordnung. Ich will jetzt
Aber
dann nicht
generell
zu viel
diese
sagen.
ganze Nummer mit der Hymne, auch dass die auf der Insel singen und das. So Gilbert schon weiß, dass Violet noch lebt, wo man
Ja,
sich denkt, hä,
weshalb?
das macht doch aber auch, das wusste er
Braucht
doch
man
aber
ja auch
auch
nicht
vorher schon,
jetzt
das hätte man
so.
echt lassen können.
Ja,
Also ja,
darum.
also der
Es war so.
Kritikpunkt, dass der Film auf jeden Fall zu lang ist, bestätigt sich halt
Hätte
einfach.
man, glaube ich, alles mal ein bisschen besser machen können. Und für mich hat halt einfach
Auch.
das, dadurch, dass halt das umrahmt war von dieser Episode 10, da wurde die halt richtig reingedrückt einfach. Nicht nur so, ach stimmt, da war Episode 10, sondern einfach, wir haben Episode 10. Die war richtig
Ist
gut.
es so ein bisschen. Wo ich den letzten Film, wo ich Cowboy Bebop ja gelobt habe, wie die Eröffnungsszene ist, ist halt hier totaler Mist. Du eröffnest erstmal auf drei Charakteren, von denen zwei super irrelevant sind und eine eher irrelevant. Dann gehst du in den Film rein, kriegst es mit der Hymne mit, was total irrelevant ist. Dann geht's weiter mit der Vorstellung von Charakteren, die wir eigentlich, die wir aus der Serie kennen. Die aber später keine Rolle mehr spielen, was auch das Ganze, was auch eigentlich richtig irrelevant ist. Man hätte echt deutlich später starten können in diesem Film,
Okay, dann
in der Plotline. Deswegen,
jetzt aber das
ja.
Wichtigste, weshalb es auch diesen Sequel-Film gibt, ist halt, dass Violets Character-Arc abgeschlossen wird. Das ist, glaube ich, auch vielleicht bei vielen, die die Serie richtig gut fanden, so könnte ein Kritikpunkt sein. Oder ist, glaube ich, das, wo die meisten Leute dann sich die Geister vielleicht scheiden werden, ist. Hätte es das Ganze noch gebraucht? Weil so, was ich damals gehört habe, als Leute dann so unter der Serie geschrieben haben, wie es im Buch weitergeht, dass sie das Ende eigentlich unnötig finden, komisch fänden, wenn es in der Serie so passiert worden wäre, weil viele glauben, dass dann das Ganze mit Weile wird unabhängig und so weiter und so fort, wird zu einem Menschen, dass es ja irgendwie zurückgehen würde, wenn natürlich jetzt ihr Charakter, auf den sie so fixiert worden oder fixiert ist, wieder erscheinen würde, es geben würde. Und damit wird
Das
immer
finde ich tatsächlich
konfrontiert.
auch, das ist tatsächlich auch ein relevanter Kritikpunkt, vor allem wenn man bedenkt, dass er sie eigentlich auch mehr oder weniger aufgezogen hat. Er hat ihr ja so alles Relevante beigebracht. Sie konnte ja vorher nur kämpfen, was dem Ganzen irgendwie auch einen etwas unangenehmen Beigeschmack gibt.
Ja, und da muss ich auch sagen, ich finde die Idee gut, damit man zeigt, dass sie dann jetzt auch wirklich aus freien Stücken und so weiter halt sich dann zum Beispiel für ihn entscheidet und dann auch jetzt die ganze Reise, die sie alles erlebt hat und zum Mensch geworden ist, etc., dass man es das abschließt, damit sie jetzt nicht von Gilbert oder ihre Liebe zu Gilbert vereinnahmt wird, sondern einfach vielleicht auch auf gleicher Höhe begegnen. Aber im Film kam mir das zu wenig vor. Weil wir haben am Schluss dann, wie sie halt zusammenkommen, aber wir haben jetzt nichts, wo man irgendwie vielleicht ihre Charakterdynamik hat. Weil theoretisch,
Vor
wir
allem die
wissen es
Szene,
nicht,
wo sie.
es könnte ja sein, dass jetzt Violet ihn immer noch anbetet und halt keine eigene Person wieder zurückgeht. Wir wissen es ja einfach nicht.
Machen wir noch einen Spoiler-Teil oder reden wir jetzt einfach weiter?
Weiß ich nicht, können auch einen Spoiler-Teil machen.
Nee, lass uns einfach weiterreden. Wir sind ja jetzt sowieso schon bei Spoilern.
Ja, wir haben eh schon ein paar Sachen gesagt, wo viele vielleicht sagen würden, ist ein Spoiler nicht. Aber,
Naja, passt schon.
ja, darum, das war halt so ein bisschen so, hä? Das Problem ist auch, das kann ich mich jetzt nämlich auch fragen, Eichtheorie bzw. die Liebe zwischen den beiden. Weil du hast ja vorhin gesagt, Liebster, aber dann hast du auch so kurz überlegt oder ein anderes Wort oder so. Wie ist denn eigentlich die Beziehung zwischen denen? Weil im Original in der
Ich muss
Serie
sagen,
hätte ich eher gesagt, dass er sie zum Beispiel eher so schon als Kind, Familie vielleicht sieht und sie auch als Familie. Und so hätte ich das auch interpretiert zum Ende hin.
deswegen ist es ja auch ein bisschen unangenehm. Und du hast ja gerade die Beziehung zwischen den beiden angesprochen als gleichwertige. Das, was wir von denen gesehen haben, ist eigentlich genau das Gegenteil. Sie steht ihm gegenüber und bringt nicht mal seinen Namen raus, kann nichts anderes sagen als Major, Major, Major. Und er versucht sie die ganze Zeit zu beruhigen und es klappt einfach nicht. Sie ist ihm einfach trotzdem extrem unterwürfig. Das ist, fand ich ehrlich gesagt, ein bisschen unangenehm als Geständnisszene. So, beziehungsweise
Ja,
als, ja,
darum ich bin mir
fand
nicht
ich
sicher, wie er es
eher
halt
unangenehm.
interpretieren
Wir haben es am
sollte.
Ende noch ein bisschen gerettet, deswegen.
Ja. Sie haben es
Es
nur
ist.
damit gerettet, indem sie so wenig möglich, so möglichst wenig gezeigt haben, sodass wir was reininterpretieren müssen. Sowas nämlich. So ist
Ja,
es nämlich,
ja,
Lukas.
ja.
Weil darum, ich nehme es jetzt so, dass es familiär ist, dass sie halt jetzt wieder ihr Familienmitglied, wie zum Beispiel ihren Vater oder halt Bruder oder sowas gefunden hat. Aber manche. Man kann das theoretisch auch wirklich als bisschen unangenehme Romantik interpretieren.
Genau, das ist halt so ein bisschen das
Ja.
große Problem.
Gerade weil auch
Ich
das Ding ist.
drücke ein Auge zu und sehe es mal so wie du.
Ja, Alter wissen wir jetzt auch nicht. Wir wissen jetzt nur, dass sie jetzt hier am Schluss 18 ist. Im Original hieß es ja, weil das ja auch so die Sachen, wie alt ist jetzt Violet, weil es hieß, als sie gefunden wurde, ist sie 14, aber ist sie denn die ganze Light Novel 14 oder nicht? Das ist ja auch online immer Diskussion, habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Aber sie hier wirkt sie zumindest auch für mich älter und ich sage jetzt mal, sie ist vielleicht 16 am Anfang gewesen, wie wir sie in der Serie kennenlernen, jetzt 18. Ich interpretiere sie immer so. Und darum ist es alles so ein bisschen so, bisschen. Okay, ich habe dir aber gesagt, zumindest das Ende mit, wie wir es dann erfahren, mit der, wie sie dann angeblich ihre Zeit verbracht hatte, dass sie da das Post Office da gemacht hat, wo man dann auch ihre Briefmarke sieht. Das fand ich ein schönes, großartiges Ende, auch wie Briefmarke
Ja,
aussieht.
das war wirklich
Das hat
gut.
mir gut gefallen
Auch
und natürlich auch,
dass
wie
da wieder
die,
so der Bogen zum Anfang geschlagen wird.
genau, wie die Tochter dann, wie das Ganze funktioniert. Fand ich auch super, hat mir gefallen. Also ich fand zumindest. Die Umrahmung fand ich gut. Die hat mir richtig gut gefallen.
Ja, da hatte ich dir ja auch direkt nachdem wir den Film geguckt haben, gesagt, diese Nummer mit dem Funkturm ist so gut, weil als die Enkelin, also die Enkelin sucht ja nach einer bestimmten Briefmarke und sucht nach der Person, die diese Briefe für ihre Großmutter, von ihrer Großmutter für ihre Mutter geschrieben hat und ist dann auch in der Stadt, in der Violet am Anfang war und da sieht man halt schön den Funkturm. Dann springen wir in die zu dem Zeitpunkt Vergangenheit, das wo die Handlung eigentlich hauptsächlich spielt. Dort ist der Funkturm noch nicht fertig. Und wir sehen dann, wie die Handlung sich ein bisschen abspielt, dann springen wir wieder in die Zukunft, auch ohne fette Title Cards, sondern man sieht einfach den Turm und weiß, okay, wir sind jetzt wieder in der Zukunft, Gegenwart, was auch immer, wo sie eben das Postamt besucht und diese Briefmarke sieht von der Insel, auf die Violet gezogen ist. Die Briefmarke selbst sehen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, was auch eine gute Entscheidung war. Aber wir wissen, dass das, wir kriegen gesagt, dass das von dieser Insel ist. Und dann wissen wir natürlich, okay, das ist das, wo es Violet hinzieht. Und dann am Ende, als dieser Plot in der Vergangenheit, also wo sie wieder zusammenfinden, als der sich abspielt und zu einem Ende kommt, sehen wir, wie ein Fest gefeiert wird für die Fertigstellung von diesem Funkturm, was ja auch so ein bisschen das Ende des Briefzeitalters einläutet und auch so ein bisschen den Bogen schlägt zu dem, was wir in der Zukunft gesehen haben und wo wir dann tatsächlich auch sehen, wie diese Handlung zu dieser Zukunft jetzt geworden ist. Und dann springen wir wieder in die Zukunft, wo die Tochter sich auf den Weg zu dieser Insel macht. Und das fand ich, diese Rahmenhandlung mit diesem zentralen Thema finde ich einfach super interessant, super
Ja.
gut umgesetzt. Ja.
Ja, ich muss auch halt so insgesamt kann ich sogar schon ins Fazit sagen. Also wie es präsentiert wurde, die Geschichte, ist halt einfach Oberhammer, also es ist einfach QA-Qualität, also sowohl nicht nur, dass halt auch animationsmäßig, Charakterdesignmäßig, Backgroundmäßig alles gut aussieht, sondern halt auch wie die Regie geführt wurde. Nur für mich gibt es dann halt auf jeden Fall bei der Geschichte so einige Kritikpunkte, die ich dann so hätte ich mir besser erwartet. Und zumindest für mich, wenn ich jetzt, wir haben ja gesagt, Mal Score, dass der so richtig gut ist, also für mich ist es jetzt nicht so gut. Ist wahrscheinlich. Also es hat niemals die Höhen wie manche anderen Episoden im Original in der Serie hatten für mich.
Ich muss halt auch sagen, die Serie hat mir ehrlich gesagt ein bisschen besser gefallen.
Ja. Also das ist so wie manche okayen bis guten Episoden aus der Serie. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, was gab's in der Serie. Ist vielleicht so auf einem Niveau wie jetzt die die Königs-Episode da mit den Prinzessinnen und Prinzen und sowas. Sowas auf dem
So wie die
Niveau.
Szene mit dem,
Ist gut, manchmal ein bisschen langweilig, manchmal ein bisschen komisch. Und ja.
wie die Szene mit dem, die Folge mit dem Astronomen, wo
Ja, das
dem
Astronom ist nochmal ein
Studenten.
bisschen unter für mich.
Echt?
Ja.
Okay.
Ja, es gibt so ein, zwei Sachen in der Prinzessin-Prinz-Episode, die ich gut finde, wie zum Beispiel ihre Dienerin auf ihre Prinzessin am Schluss so reagiert. Gibt es so eine Szene, die ich auch sehr emotional finde. Aber naja. Darum, für mich ist es ein okayer Abschluss. Hätte ich, glaube ich, vielleicht nochmal geschichtlich ein bisschen, plotmäßig ein bisschen was Besseres erhofft. Aber audiovisuell, ich hoffe einfach, dass als nächstes irgendwann, jetzt, wenn sich QAnon langsam wieder aufrafft und mehr, weil sie jetzt durch Maid Summer und so weiter, mehr Leute ausbildet und so weiter, dass sie solch
Ach,
ein
hier.
Projekt mit solch einem Character Design, also komplizierten Character Design, auch wieder stemmen können. Weil das
Hier
ist echt
zum
einfach. Oh.
Thema Maid Dragon und Leute ausbilden. Ich habe letzt einfach gelesen, und das ist wirklich absolut insane für mich, dass die Dragon Maid Specials, diese 3,5 Minuten-Episoden, für Onboarding und Einlernung von neuen Mitarbeitern genutzt wurde. Wo ich mir auch denke, was? Was machen die neuen Mitarbeiter bei denen? Ach du Scheiße, ey, ich habe richtig Bock, wieder mehr von Kiwani zu sehen.
Ja. Und ich glaube, mehr kann ich jetzt zu dem Film echt nicht sagen. So
Nee,
spezielles Szenen.
also.
Ich kann jetzt wirklich nichts raussagen, wo ich dann so am Sch also ich glaube wirklich die emotionalste Szene, wo ich auch Gänsehaut bekommen habe, wo man am Schluss die Briefmarke einfach sieht, wie sie aussieht. Und der Rest selbst.
Ja, aber einfach, weil sich das nach Abschluss anfühlt, glaube ich.
Ja. Und selbst höchstens noch die, wo dann kurz das Telefonat vielleicht ein bisschen, selbst das davor hat mich nicht so krass berührt. Und auch, wie sie sich wieder getroffen haben, beziehungsweise auch wie das ganze Dialog und so weiter, fand ich jetzt auch nicht irgendwie krass emotional. Muss ich jetzt so sagen. Und ich bin ja jemand, der gerne emotional ist.
Ja.
Ja. Aber gut. Hast du noch was dazu zu sagen, Lukas? Oder hast du auch schon deine ganzen Gedanken? Bist du losgeworden?
Ich muss sagen, also zum Violet Evergarden-Film, ja, nee, fazittechnisch, ich glaube, ich habe halt schon wirklich alles gesagt. Der Film ist ein bisschen zu lang. Es gibt ein paar Highlight-Momente, aber die kommen nicht an die Highlight-Momente von der Serie ran. Und das Ende ist hat ein bisschen ein Geschmäckle, wie man so schön sagt.
ja.
Aber an sich, er ist halt wirklich sehenswert, einfach für das, was optisch und generell, was audiovisuell abgeht und was an Regieleistung da drin steckt. Entsprechend, ich kann das, was du vorhin gesagt hast, dass Light Novel-Leser gesagt haben, das Ende hätte es nicht unbedingt so gebraucht. Ja, das Ende hätte es nicht unbedingt so gebraucht. Ich wär voll zufrieden damit gewesen, wenn das ewig so weitergehen würde. Die Steampunk-Psychologin, die auch noch ein paar Briefe schreibt und durch die Welt reist, hätte ich einfach weitergenommen. Ja.
Jo.
Ansonsten sind wir hier, glaube ich, fertig, oder?
Mhm.
Ich muss sagen, ich fand es schön, heute mal ein bisschen was Älteres mitzunehmen und ein bisschen was Neueres. Und auch, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, passt es ja thematisch auch echt gut zusammen, weil sowohl Violet Evergarden als auch Cowboy Bebop tatsächlich dieses episodische Format haben, in dem jede Episode ein neuer Gedanke, ein neues Konzept irgendwie vorgestellt wird, eingeführt wird und behandelt wird. Deswegen eigentlich ein schöner Zufall, dass das relativ zeitnah auf Netflix veröffentlicht wurde. Auch wenn jetzt Violet Evergarden mehr auf die emotionale Schiene geht und Cowboy Bebop mehr auf die actionlastige, finde ich es schön, dass wir das jetzt so zusammen im Paket besprechen konnten. Das wäre mein Fazit zur Episode heute.
Okay. Ja, ich fand auch, war eine ganz gute Mischung. Hat mir auch ganz gut gefallen.
Mhm. Ja, gut, dann würde ich mich schon mal verabschieden, dass du dann gleich wieder die fantastische Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft präsentieren kannst.
Jo.
Ich war wie immer der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und Twitter. Genau. Bis zum nächsten Mal.
Und ich war der Julian, mich findet man unter Lukul, L-U-K-E-U-H-L auf meiner Anime-List und Twitter. Und jetzt die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist einmal Nonambiori Nonstop, Bakano, Hyoka, Ari the Animation, Monogatari Osabaka und Kizu Monogatari, Natsume Burger Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Karano Kyokai, Mirai Fukuin, Chihaya Furua 1 und 2, Initial D, Monster, Shiki, Mononoke, Shinsekai Yori, Today's Menu for the Ima Film Me und der dritte hiebige Ophone Movie, See You, Space Cowboy.